Ja. Ich fühle mich unterdrückt und unterjocht. Damit begrüße ich euch hier zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 117. Ich bin außer Rand und Band schon wieder jetzt nach der gestrigen Kurzfolge hier am Start, weil ich einfach nicht anders kann. Und mich auch dafür schäme, ganz klar, so willenlos meinen Gelüsten des Podcast-Genusses ausgeliefert zu sein. Ganz klar, heute will ich einfach nichts versprechen, sondern einfach mich mitreißen lassen. Dieser andere Podcast lässt mich ja doch nicht los. Und als ich ihn heute hörte, bei der Arbeit auch, da dachte ich dann einfach, ja, dass ich ungerecht war, wo ich nur triumphieren wollte über diese anderen Podcaster und gar nicht merkte, wie ich mich dadurch selbst unterdrücke und unterjoche. Denn ja, da pinkel ich anderen ans Bein, aber dadurch bekomme ich ja auch Angst. Wie könnte es passieren? Wer wird mir dann ans Bein pinkeln? Aber ja, es ist ja hoffentlich klar, worauf mein Vorgehen beruht. Auf dieser Unterjochung durch die äußere autoritäre Welt, und ich mache es den beiden eben zum Vorwurf, da noch nicht das endgültig befreiende Produkt zu liefern, das deshalb ich hier nachliefern will, den proletarischen Klassenkampf eben. Ja, also mir ist da einfach klar geworden, diese beiden, Wolfgang und Stefan, die sitzen da einfach, schauen sich die Nachrichten, die neuen Bücher, die Radiosendung an und sie können ja gar nichts dafür, dass sie dann so werden, wie es eben vorausgesetzt wird von dieser Kommunikation über die Massenmedien, dass die Individuen zu sein hätten, die das rezipieren. Da können sie können ja da gar nicht rauskommen. Das ist einfach die Voraussetzung, die materielle vielleicht sogar. Materiell ist ein interessantes Wort, das ich nicht einfach so als Lückenbüßer verwenden will, um zu sagen, da geht's real zu oder da ist wirklich nein. Aber ja, dass in ihren Körpern, in ihren Köpfen, da sind sie ja auch darauf angewiesen, was reingespült wird zu ihren Ohren, und nur das können sie wieder verarbeiten und wiederum dialektisch verwerten und verwursten. Und gut, da ist es in vielen Fällen ja schon gut, was sie da aufarbeiten über die Wirtschaftspolitik in der EU, die grenzlose Konkurrenz im Automarkt, die nicht innovativen Methoden, mit der die deutschen Konzerne da ihre Pfründe absichern und sich durchsetzen gegen die ausländischen Konkurrenten, aber nicht durch eine innovative Überlegenheit, sondern durch kapitalgedeckte Vormachtstellung, die mal um mal ausgebaut und noch befestigt werden. Gut, das war nur das eine, was ich da kurz hörte. Und ja, da sage ich, ja, es gibt ja letztlich keinen Unterschied zwischen meinen Zielen und den von Stefan oder Wolfgang, aber es ist trotzdem wichtig, die Grabenkämpfe zu führen, wie man sieht im Aufwachen-Podcast, der ja zu Ende ging, weil Thilo nicht mehr zurechtkam mit den Streits, wie er sagte, wobei ich da nie so einen wirklichen Streit wahrgenommen habe, aber okay. Er meinte, das war ihm schon zu polemisch, da kommt man nicht zusammen mit manchen Positionen von Stefan, und das sage ich ihm, hat er ja zu Recht so wahrgenommen, dass Stefan oft zur rechtsabweichlerischen abweichlerischen Linie, die am Kommunismus leider vorbeizielt, neigt Stefan, tendiert zum Reformismus und dazu, dem Kapitalismus immer noch ein Türchen und ein Türchen zu öffnen und ihm zu sagen, es könnte schon gehen. Irgendwie ist der Wurm drin im System, aber das Kapital ist nicht schuld. Da können wir nicht dran ansetzen, uns an den begrifflichen Theoriegebäuden der Kommunisten weiter entlang zu hangeln, die ja schon geherrscht haben, immerhin in vielen osteuropäischen Ländern und dort bewiesen haben, wie sie für eine Verbesserung des Lebens der Menschen sorgen können. Aber nein, da, also Stefan neigt zu dieser Abweichung, dem Kapital immer Tür und Tor zu öffnen und zu sagen, ja, ja, welches Problem auch immer, der Klimawandel vor allem halt, ist für ihn dieses große Problem, welches Problem auch immer ansteht, es wird sich lösen lassen, wenn man nur ein bisschen schlauer vielleicht mit dem Kapital umgeht. So ja auch dieser Fokus dieses Buchs, das die beiden da besprachen über die Autoindustrie, da wurde Schumpeter zitiert von Kaczmarczyk, auch ein Autor aus dem Makroskop-Umfeld, die ich sogar schon mal gesehen habe, damals war ich beim Makroskop-Kongress 2019. Aber ja, also gut, das ist halt dieses Schumpetersche, ist ja auch richtig, vielleicht den Kapitalismus mittels seiner eigenen Prämissen zu widerlegen. Wobei andererseits, wer ist überhaupt noch aufnahmefähig, wen interessiert das, ist alles automatisiert. Wir gehen unseren Gang, nicht nur die Dinge gehen ihren Gang, sondern vor allem die Menschen sind automatisiert. Es ist egal, jetzt ist Krieg in der Ukraine. Und obwohl die Front schon so nah ranrückt, wie ich sagte, vor 3-4 Folgen, ja, bleiben die Leute doch getreu und gehorsam gegenüber diesem Regime hierzulande und glauben, dass die wahren Despoten im Osten sitzen und nicht etwa im eigenen Land oder noch viel weiter im Westen, in Washington. Genau, die bleiben getreu und das will ich halt nur aufdecken, wie dieser Diskurs auch dazu führt und Thilo eben dagegen aber das revolutionäre Feuer immer wieder anfachte im Aufwandbuch. Deshalb wünsche ich mir das einfach, dass es da ein Comeback geben könnte, weil Stefans Ausführungen sind ja immer doch nochmal, wirken dann überlegener und haben mich auch vielleicht geblendet. Die ganze Zeit war ich so versessen auf Stefans Ideen und habe ihn schon über die ganzen 100 Folgen meines eigenen Podcasts ja immer wieder aufgegriffen und zitiert, aber Thilo eben nicht so oft, weil mir da nicht so viel hängen geblieben ist, aber es bleibt eben nur so viel hängen, weil Stefan das schön ausführen, schön erklären kann und da ist viel Richtiges dabei, aber als Gesamtbild ist es dann doch falsch, ganz falsch, wenn er glaubt, sich hier arrangieren zu müssen mit der Kapitallogik und das ist doch ganz gut und Thilo aber sagt, nein, wir brauchen einen Systemwechsel und wie kann man das ändern? Ja, was könnte man da machen? Sagt Thilo, Revolution. Also ja, Thilo ist hier einfach grundrichtig unterwegs und kann es aber noch nicht so begründen, hat nicht so die, vielleicht nicht die intellektuelle Potenz und Kraft, dann da das zu unterfüttern, begrifflich durch lange Ausführungen, aber grundrichtig hat er diesen Grundgedanken erkannt und er neigt also nur leicht zur linken Abweichung, die auch am Kommunismus vorbeizielt, sich da vorbei schlängelt und sagt, man geht eher ins Anarchische, es soll alles frei sein, wie in der DDR darf es nicht sein, weil da gab es auch Zwang und das ist böse, da gab es auch noch Herrscher, wir brauchen jetzt die gleiche Gesellschaft irgendwie, wo alle gleich sind und es schon ohne Herrscher funktioniert. Das ist leider sehr utopistisch und gerade dadurch auch defätistisch, wenn man das anlegt als Maßstab. Nur so ein Systemwechsel könnte man unterstützen, wo dann die Herrschenden ganz abgeschafft werden und es war im Kommunismus deshalb böse, weil es da auch noch welche gab, die umstanden. Wenn man so naiv, vielleicht bewusst naiv rangeht, dann stabilisiert man damit ja nur das herrschende System jetzt, also den Kapitalismus, weil man sagt, ja, also dahin zu kommen, zu dieser Alternative, das wäre ganz schön schwer. Wie soll das überhaupt gehen? Das kann sich kein Mensch vorstellen. Von jetzt auf gleich Gesellschaft ohne so eine Autorität von oben. Und Stefan ist da vielleicht realistischer und weiß schon, mit dem Zwang, mit der Autorität, wie ich damals vorlas von Engels, der sagte, ja, die Industrie, das ist ja purer Zwang, es geht ja nicht anders, als dass man dem Arbeiter sagt, hier, du musst das machen, der eine macht das, der andere greift da rein, das Endprodukt von dem einen ist das Anfangsprodukt von dem anderen, aber irgendwer muss halt die Befehle geben und wenn es auch nur die Logik der Maschine ist, die da einfach läuft, das Band, das vorbeiläuft, das ja, zwängt dich schon so ein darauf, eben nur genau das zu tun, was da zu tun ist an dieser Stelle. Ein Schiff kann eben auch nicht gesteuert werden ohne die Autorität des Kapitäns. Und trotzdem ist es ja richtig, dieser Gedanke, ganz loszukommen von dieser Spaltung immer zwischen Herrschenden und Beherrschten und auf die klassenlose Gesellschaft zu ziehen, die Marx skizzierte, aber wo auch Marx hier ganz klar sagt, die können wir nicht, mir nichts, dir nichts umsetzen nach der Revolution, sondern erst nach einer Übergangsphase, die er vielleicht nicht näher definierte, wie lange die dauert, aber wo wir jetzt durch diese wunderbare Erfahrung des realen Sozialismus wissen, die kann mehrere Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte dauern. Und das ist auch nichts Schlimmes, sondern das Leben ist da ja schon besser als im Kapitalismus, auch wenn man weniger glänzende, glitzernde Produkte hatte. Doch schon besser, aber auch noch nicht perfekt, wie es dann vielleicht in der klassenlosen Gesellschaft sein könnte. Ja, und so nur diese beiden Abweichungen wollte ich hier nochmal skizzieren. Wolfgangs Abweichung kann ich noch nicht so genau beurteilen. Beziehungsweise doch, es ist, er ist ideologisch angegliedert an die Schule von Adorno. Das kann ich jetzt hier nicht zu 100% sagen, aber es hieß da irgendwie in seinem Buch über die Ideologie der Werbekörper, da sei oft Adorno und Horkheimer zitiert worden, die ja auch sicher Interessantes geschrieben haben, aber im Ganzen dann eben falsch lagen, wie Marlon Grohn da in seinem Werk heraushebt, das mir so gefallen hat. Im Kommunismus für Erwachsene, weil die eben von der Wirksamkeit der Kritik ausgehen. Es braucht immanente Kritik im System, aber das ist leider falsch und stabilisiert nur das System. Und was wirklich bräuchte, ist transzendente Kritik, die sich das ganz andere vorzustellen und zu fordern wagt. Und so kritisiert Wolfgang die Ideologie. Oh, das ist jetzt ja Ideologie mit drin, in der Art und Weise, wie viele auf den Krieg blicken und sich da noch freuen, dieser Bellizismus. Aber da ist eben genau leider der Fehler. Sich dann an diesem bräsigen westlichen Diskurs abzuarbeiten und da aufzuzeigen, dass es da auch dumme Dinge gibt, das ist dann nicht zielführend. Und da ist er in der gleichen Position wie Stefan, der auch immer nur triumphieren will über die anderen Theoretiker. Und so Wolfgang wollte da zum Beispiel triumphieren, indem er einen Clip aus dem Deutschlandfunk spielte von einem Mann, der ja sagte, oh, am Ukrainer glaubt, der sagte, Putin, der hat einfach zu kleine Eier für das große Ding. Er schickt nur Raketen, aber die große Rakete, die Atombombe, das traut er sich nicht. Dazu sind seine Eier zu klein. Und ja, das wurde da so gesendet beim Deutschlandfunk und dann sagt Wolfgang, wie kann das sein? Warum greift da die Redaktion nicht ein und sagt, okay, wir haben das Gespräch geführt, aber das können wir so nicht senden, das ist dann halt so. Aber auch beim Sprecher, sagt er, müsste da eigentlich schon während dem Sprechen ja die Reflexion einsetzen, dass das jetzt irgendwie komisch ist, was man da sagt. Aber ja, das ist dann läppisch, das so zu kritisieren und sich damit wiederum zu erheben über diese anderen Diskursteilnehmer, wo eben, ja, klar, es ist das größere Gebilde zu betrachten, warum diese westliche Front jetzt so steht, die Einheitsfront in den Köpfen gegen Russland. Das hat lange Vorläufer im letzten Jahrhundert auch, vor allem in diesem, seit 2014, dem Maidan-Umsturz. Auch das ja eine Revolution, eine Art davon, die aber dann von den Falschen, von den Rechten gekapert wurde. Also ja, das ist dann zu billig, das ist zu läppisch, so ranzugehen. Und ja, das muss ich hier nur leider offenlegen, aber In den Zielen, sagte ich, gibt es ja keine Differenz, nicht zwischen Thilo und Stefan oder zwischen mir und denen aus dem Neue 20er Podcast. Eigentlich nicht, vielleicht gibt es Differenzen. Der Frage, wie erreicht man das? Methoden, Strategien. Ja, da sagte ich, es muss sich relativ viel ändern in der politischen Landschaft. Wie fasst man das ins Auge? Dieses politische System, wie wir es jetzt betreiben, ist dafür nicht gewappnet, nicht ausgelegt für so eine große Umwälzung, wie sie mir vorschwebt. Ja, und da ist der Punkt, wo die beiden dann immer relativ zahm sind im Neu20er Podcast. Aber vielleicht ist es so, dass man in Jahrzehnten, also nachdem die Revolution hierzulande erfolgt ist, was ja doch sicher irgendwann möglich sein wird, auch wenn ich da so pessimistisch bin für die nähere Zukunft, aber vielleicht dann ja doch in 50 Jahren, wird man so zurückblicken und diese Podcasts hören und sich denken, ah, das waren auch Widerstandskämpfer. Die haben auch schon das Unrecht, damals das schreiende Unrecht im Kapitalismus angesprochen und konnten es aber doch nicht so ganz zu Ende ausbuchstabieren, was das eigentlich heißt, nämlich dass man dieses System umstürzen muss und ersetzen muss und da radikale Änderungen an der Basis der Wirtschaft und der Gesellschaft und der Politik ins Auge fassen muss. Da würde man dann sagen, ja, die haben halt auch eher noch in so einer Sklavensprache gesprochen, weil sie nicht anders konnten durch die damalige Zensur, die Schere im Kopf, die dir zwar sagt, ja, theoretisch ist alles frei, aber oje, geht's gegen die Verfassung, dann beobachte ich noch der Verfassungsschutz. Ja, also so, glaube ich, wird es dann sein, dass man auch auf die zurückblicken wird und auch in den Vorläufer der Revolution, des Sozialismus erkennen wird. Aber heute müssen wir halt ganz klar sagen, so wie jetzt dieser Status quo, es kann nicht so weitergehen wie jetzt und da müssen wir auch mit harten Bandagen kämpfen. Vor allem in dieser engen Blase derjenigen, die eben schon überzeugt und mit der Idee des Umsturzes, die damit schon Bekanntschaft gemacht haben und der vielleicht nicht prinzipiell ablehnt gegenüberstehen. Vor allem mit denen müssen wir diese Grabenkämpfe ganz hart führen. Sonst werden wir in der entscheidenden historischen Situation dann nicht diese theoretische Schlagkraft haben, um zu wissen, was ist zu tun. Und jetzt fühle ich mich aber schon wieder so leer gequatscht. Ich spiele hier deshalb jetzt ein Lied ein. Wald von Green, den hatte ich damals erwähnt in Folge 107, war es, glaube ich, wo ich das Lied zum Kiffen spielte. Ja, ist normal, ist erlaubt. Und das ist der gleiche Künstler hier. Und das hat mir so gut gefallen. Es hat viel mit dem Klima zu tun. Und es ist aber dieser Grundgedanke des Klimakommunismus völlig richtig. Ja, das Klima ist ein Thema, das heute viele bewegt. Und wir können das aber politisch nutzbar machen, indem wir es mit dem Kommunismus verschmelzen. Ja, das ist vielleicht was fürs Herz. Die Sorge um die Erde, um den Wald, um die Lebewesen im Meer und überall in der Luft. Und was für den Kopf ist aber der Kommunismus. Das Nachdenken darüber, wie regelt man das Wirtschaften der Menschen untereinander, wie kommen wir da zu mehr Entwicklung, Dynamik, dass mehr Leute aufsteigen können. Nur 5% Wachstum, Wirtschaftswachstum hieß es da im Neue 20er Podcast. Und das würde so viele Probleme lösen in diesen Schwellenländern, weil es so ein Naturgesetz ist, dann kriegt man weniger Kinder. Klar, 5% Wachstum über eine Generation mal, dann ist die Geburtenrate bei 1,8 pro Frau. Und ja, das sind irgendwie diese Probleme, die so leicht zu lösen werden. Das aber was für den Kopf. Das ist dann doch schwer, wenn man es durchsetzen will. Ja. Und das andere eben mit dem Klima, das ist irgendwie plastischer. Die Erde ist in Gefahr. Und das ist vielleicht nicht so schwer, wenn man es dann umsetzen will, wenn man sich dann mal darauf einigt, ja, wir haben diese Maßstäbe in der Landwirtschaft. Da müssen gewisse Flächen dann anders genutzt werden, wie es hieß in Indien. diese extreme Hitze, da könnte man viel dagegen machen, wenn man Bäume mitten reinpflanzt in ein Feld, Mischwirtschaft mit Bäumen und Landwirtschaft betreibt und solche Konzepte eben. Also ja, aber gut, hören wir einfach dieses Lied an, aber heute soll es dann nicht ums Klima gehen, wenn ich das abwenden kann. Aber eigentlich kann ich es nicht, weil es auch dieses Thema ist, was mich umtreibt und was immer wieder auch in diesen anderen Podcasts so als vordringliches Thema vorkommt, behandelt wird, als das ganz große Merkmal unserer Zeit. Was ist zu tun? Was sind die gegenwärtigen Probleme? Ja, dann geht's los mit dem Lied Wald.
Von einer Welt, werden Bäume nicht gefällt, Tiere nicht geschlachtet, wir haben Beutel voller Geld, mit Wissenschaft und Technik, im Kreislauf der Natur, Liebe empfangen, gleich bei der Geburt, yeah, kein Mensch hat mehr Hunger oder Durst, Nächstenliebe überall, ein Wunder der Natur, keiner ist mehr stur, keiner ist mehr Wurst, niemand eingesperrt, yeah. Ich träum von einer wundervollen Welt, eine Welt, wo nur die Guten an der Macht sind. Keine Armut, nur niemand kriminell, Naturverbundenheit auch bei jedem Stadtkind. Wir machen's wieder bald und halten zusammen. Wir machen's wieder bald, eine Family. Wir machen's wieder bald, jeder Mensch von Belang. Wir machen's wieder bald, nie wieder Grenzen sehen. Nie wieder Grenzen sehen, nie wieder Grenzen sehen, nie wieder Grenzen sehen. Die Städte, die sind grün, aus Häuserfassaden, wachsen für die Luft, Sträucherplantagen, autofreie Zonen, keine Abgase mehr und das Beste von allem, kein Plastik im Meer. Statt für Kriegstreiben fließt das Geld in die Forschung. Kein Militär, endlich ist die Welt in Ordnung. Niemand mehr geblendet oder falsch erzogen. Niemand mehr verlogen, keiner mehr ganz oben. Ich träum von einer wundervollen Welt. Eine Welt, wo nur die Guten an der Macht sind. Keine Armut, niemand kriminell. Naturverbundenheit auch bei jedem Stadtkind. Wir machen's wieder bald und halten zusammen. Wir machen's wieder bald, eine Family. Wir machen's wieder bald, jeder Mensch von Belang. Wir machen's wieder bald, nie wieder Grenzen sehen. Nie wieder Grenzen sehen. Nie wieder Grenzen sehen. Nie wieder Grenzen sehen. Träum von einer wundervollen Welt, eine Welt, wo nur die Guten an der Macht sind. Keine Armut, niemand kriminell, Naturverbundenheit auch bei jedem Stadtkind.
Das war also dieses Waldlied. Wir machen es wieder Wald, wir halten zusammen. So wie es ja auch da irgendwie unter den Bäumen ein Netz an, ja, was Austausch geben soll, wo die sich signalisieren oder Nährstoff austauschen oder wie auch immer. Naja, also so könnte es auch für die Menschen gehen. Und natürlich kommt da auch dieses Linksanarchische zum Tragen. Keiner soll mehr oben sein, ja, keine Verbrechen mehr. Na gut, keiner ist mehr kriminell. Da müssen wir aber erst richtig definieren, was ein Verbrechen ist, wo ja das größte Verbrechen heutzutage dieser Kapitalstaat ist, der jedem Ausbeuter da macht, ermöglicht, Profite zu machen auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung. Und Naturverbundenheit bei jedem Stadtkind, klar, das gefällt Wolfgang da nicht so, der meint, er war seit 10 Jahren nicht mehr im Wald. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, so immer im Wald unterwegs, so gern spazieren, aber okay, das muss man ja nicht, wenn man so modern sein will. Urban, das ist auch diese wichtige Tugend, über die Pfalle auch schreibt, die Urbanität, das ist die Grundlage der Gewitztheit, des Charmes und dass man da offen ist für die anderen und auch mit scharfsinnigen Bemerkungen brillieren kann. Das ist irgendwie die antike Urbanität, die aber heute da ein bisschen verloren geht, schreibt Pfaller über Städte wie Stuttgart, die gar nicht so urban ausschauen. Aber gut, nun... Nun kommen wir aber dahin. Ich wollte hier vielleicht doch noch Clips spielen aus diesem Podcast. Aber vielleicht kann ich hier mit was anfangen, was ich jetzt schon oder was ich mir heute aufgeschrieben habe. Bei der Arbeit vorher, ja, ich habe mich so unterjocht gefühlt gestern, aber dann war es doch wieder ganz einfach heute und ja, man weiß nicht, wovon wird man da eigentlich unterjocht. Es ist dieses innerliche, psychologische, so ist man hier beherrscht im Westen, wo man materiell gepampert ist, da ist man aber psychologisch dann beherrscht und Selbstzweifeln ausgesetzt. Ja, aber es ist, glaube ich, grundrichtig, jetzt anzufangen mit diesen Clips von den beiden. Hören wir da kurz rein in die Salonfolge aus dem Mai bei Abba Guterres. Das ist sehr wichtig, was Guterres auch sagt. Das können wir vielleicht spielen. Aber jetzt erstmal noch was anderes. Von Minute 55. Da setzt Wolfgang an, uns über eine Debatte in Kenntnis zu setzen. Und ich kann das jetzt leider nicht schön klippen. Lass das hier einfach wieder laufen über meine Lautsprecher.
Treiben. Wie siehst du das eigentlich mit den Unternehmen? Also es gibt ja einige Unternehmen, die mit Russland nach wie vor im Geschäft sind, dann gerne damit argumentieren, dass es darum geht, die Arbeitsplätze zu schützen oder auch für die Versorgung zuständig zu sein. Das gilt natürlich für Supermärkte in gewisser Weise. Und dann gibt es aber welche, die wieder ganz rigoros sind. Man muss feststellen, meistens sind die besonders rigoros, die auch jetzt nicht so viel zu verlieren haben. Und schnell ist mal irgendwo ein Streamingdienst abgestellt und den kann man auch ganz schnell wieder anstellen. Da ist es natürlich leicht. Aber diese Debatte zieht sich ja so ein bisschen jetzt durch die Wirtschaftswissenschaften. Also es gibt so einen Beitrag von Thomas Bischorner, der hat in der Wirtschaftswoche einen Text geschrieben dazu. Und der endet damit, der sagt, wer jetzt die Wirtschaftsbeziehungen mit anderen autoritären Regimen und Schurkenstaaten ins Feld führt, hat natürlich recht. Ein Argument wird aus einem solchen Whataboutismus aber nicht. Unrecht mit Unrecht aufzuwiegen, schon gar zu legitimieren, ist moralisch immer falsch. Viele Politiker und Manager haben lange gehofft, marktwirtschaftliche Ordnungen und Prozesse der Demokratisierung gingen Hand in Hand. Das tun sie nicht. Genau das hat sich die westliche Welt zu lange nicht eingestehen wollen. Womöglich besteht die Zeitenwende in mittlerer Frist gerade darin, eine neue Verhältnisbestimmung zwischen Kapitalismus und Demokratie vorzunehmen und daraus praktische Konsequenzen abzuleiten. Es wäre an der Zeit. Also er plädiert ganz klar dafür, es ist nicht die Aufgabe von Unternehmen, wie Milton Friedman sagte, einfach auf den Gewinn zu zielen, einfach auf den Shareholder Value und alles andere ist egal. Milton Friedman sagt ja, das andere ist Sache der Politik. Also die Politik kann irgendwas verbieten und sagen, so geht's nicht mehr. Denken wir an das Lieferkettengesetz. Aber es ist jetzt nicht die Aufgabe von Unternehmen, da alles zu prüfen. Und
Ich frage mich auch tatsächlich, natürlich kann man sagen, es ist kein Argument, Unrecht gegen Unrecht zu stellen, aber wie würde dann wirklich unsere Wirtschaft aussehen, wenn wir unsere Werte, also nehmen wir dann die Werte, die wir auch im Grundgesetz festgeschrieben haben, wenn wir diese Werte auch auf alle Länder beziehen, mit denen wir Handel treiben, ja, und alle Firmen, die da vertreten sind, alle internationalen Konzerne. Wäre das überhaupt durchhaltbar? Also ist das überhaupt denkbar oder ist das eine reine Illusion?
Ja.
Ja, das ist ja einfach nur das Entscheidende. Die entscheidende Frage, die Wolfgang hier stellt, wäre es überhaupt durchsetzbar, diese Grundwerte dann auf alle beherrschten Länder auch auszudehnen? Nein, natürlich nicht. Reine Illusion. Völlig richtig, deshalb ist eben dieser globale Kapitalismus, der uns hier in geistiger Knechtschaft auch hält, indem er uns glauben lässt, dieser Staat oder die Institution wie EU sei ein Ausdruck von fortschrittlichem, menschenrechtskonformen Ideen, wo sie in Wahrheit nur Ausdruck der Ökonomie sind. Und diese Ökonomie ist globalisiert und in den meisten Gebieten der Welt, die meisten zählen da zu den unterjochten Gebieten, wir hier zu den Herrschern. Und da können wir es unserer Bevölkerung so einreden, beziehungsweise die Bourgeoisie redet es der Arbeiterklasse ein, der Gesamtbevölkerung, dass alles seine Richtigkeit hat. Und ja, man sieht es ja, man kann ja hier wählen und frei die Meinung sagen. Und in Nigeria und so weiter, da, ja, da müssen die sich noch ein bisschen anstrengen, so zu werden wie wir. Aber diese Neubestimmung zwischen Demokratie und Kapitalismus, was ist damit gemeint? Das ist ja genau das stalinistische Programm, den Reichtum, der erzeugt werden kann mittlerweile durch so viele technische Innovationen, jetzt demokratisch an die Volksmassen verteilen. Naja, also Neubestimmung. Gut, grundsätzlich muss hier natürlich wieder das anbringen, die impliziten Prämissen des Westens werden affirmiert, wird gesagt, ja, wie ist das, Wolfgang wollte Stefan fragen, wie siehst du es mit den Unternehmen, wie hast du es, wie hältst du es? Wie ist es richtig jetzt, dass ein privates Unternehmen da auch noch mit an vorderster Front kämpft im Wirtschaftskrieg und sagt, wir ziehen ab aus Russland? Oder, ja, wie auch immer. Wo eben meine Position wäre, zu sagen, nee, man darf sich nicht gemein machen mit der Elite, mit der Bourgeoisie hierzulande und so tun, als hätten wir als Bevölkerung, als deutsches Volk auch noch gemeinsame Interessen mit den uns hierzulande Beherrschenden, die uns dann ausspielen gegen ausländische Mächte. Und als würden wir das jetzt verteidigen müssen gegen diese Mächte da in der Ferne, wo wir eigentlich zunächst mal die Herrschaft hier im Innern in Frage stellen müssen. Und das ist eben ein Zusammenhang, wozu ich jetzt gleich nochmal das vorlesen kann von Marlon Krohn, was ja so schön war, von damals, Folge 103 oder so. Genau. Was ich mir hier noch kurz notierte über diese Sache der Prämissen. Ja, man isst, was man konsumiert. Clips, Berichte über westliche Selbstwahrnehmung induzieren die Annahme der Redlichkeit oder zumindest Kohärenz, Legitimität der westlichen Ansprüche gegenüber Indien und dem Blick des globalen Südens. Indien oder ja, diese Länder, sage ich, aber das ist die wahre Sicht aus Afrika oder Indien. Wo Stefan dann eben in diesem gleichen Podcast meinte, ja, die in Afrika, die lassen sich jetzt schon von der russischen Propaganda überzeugen und glauben denen, dass eigentlich der Westen schuld ist an der Eskalation des Krieges, der da so einen lokalen Konflikt eskaliert zum globalen Wirtschaftskrieg und dass deshalb jetzt die Russen nicht das Getreide liefern können, aber die Afrikaner trotzdem weiterhin auf ihrer Seite sind und mit ihnen handeln wollen. Und so sagte Stefan das aber halt in so einer Haltung, dass er jetzt die westlichen Leute aufrütteln will, dass die sehen, was ihr hier diskutiert, ist völlig, da seid ihr zurückgeblieben bei der weltweiten Diskussion, wenn ihr noch darüber diskutiert, wie zeigt man am besten seine Solidarität mit Zelensky. Es laufen ganz andere Diskussionen, sagt er, und das bekommen wir im Westen gar nicht mit, was in Afrika los ist, dass da Russland dabei ist, die Hegemonie zu gewinnen. Und ja, das ist halt dann aber schade, wenn Stefan das ja sehr richtig anspricht und sehr gut, was mir jetzt auch noch nicht so bekannt war, von diesem russischen Einfluss da. Aber okay, wenn er das aber so anspricht und sagt, wir als, mit so einer latenten Haltung, wir als Westen müssten darauf jetzt eigentlich eine Antwort haben, reagieren. Und ich sage, aber es ist doch gut, dass wir keine Antwort haben. Es ist auch gut, wenn wir hier sogar noch verarmen. Es ist für die Welt was Gutes. Der Bürgerkrieg in den USA, aber auch in Europa, leider muss man es so sehen. Ja, auch wenn ich darunter leiden könnte, man kann es ja trotzdem so abstrahieren auf die ganze Welt beziehen, dann für die ganze Welt eher was Gutes. Aber ja, so weit muss man es nicht treiben, nur kann man sagen, man will nicht mehr Teil dieser westlichen Welt sein und nicht mehr aus dieser Position argumentieren, dass man auf diejenigen Insassen dieser westlichen autoritären Länder einwirken will und sagen will, aber hört mal her, es ist irgendwie, nein, sondern wie ich sagte letztes Mal, die sind geistig schwach, die liegen am Boden, der Westen kann nichts mehr. Der Imperialismus krepiert daran, schrieb Hux, dass er nichts mehr kann und alles kaputt macht. Ja, irgendwie so. Vor allem geistig können wir also hierzulande immer weniger. Und das ist auch gut so. Das ist ja die einzige Chance für Afrika, Südamerika und so weiter aufzuholen, wo sie jetzt über die letzten Jahrzehnte immer weiter unterjocht wurden, die Schere weiter auseinander ging. Und aber gerade das braucht es eben leider, die materielle Armut, um sich klar zu werden. Diese Herren, die uns bisher vorgegaukelt haben, sie würden über Demokratie reden, sie würden hier die Interessen des Volkes vertreten oder wenigstens ihres eigenen Volkes. Nein, sondern die sind einfach Lügner, grundböse, perfide Machthaber, die immer wieder in unsere Länder einfallen, uns überfallen, berauben, vergewaltigen. Und so ist der richtige Blick auf den Westen aus diesen Ländern, aber es braucht eben halt auch wahrscheinlich dieses lange Elend, das sich da anstaut, um es überhaupt in Frage stellen zu können, den hegemonialen Diskurs. Und ja, so kann man es hier halt nicht in Frage stellen, weil es materiell noch ein bisschen besser läuft. Und das ist dann aber diese Verdummung, zu der das führt, dass wir hier es nicht mehr nötig haben, nachzudenken. Aber dann lese ich hier nur kurz das vor von Marlon Krohn, was ich schon vorgelesen hatte, aber das ist wunderbar. Hier auch ein schöner Satz. Die erste, wichtigste und allgemeinste Grundlage der stalinistischen Erkenntnis ist, dass in Anbetracht der Weltlage die marxistische Vernunft immer in der Minderheitenposition sein wird, wenn sie sich nicht mit Gewalt an die Macht putscht, wie das erfreulicherweise unter Billigung des größten Teils der Bevölkerung bei Lenin und Stalin geschehen ist. Diese Erkenntnis ist die Basis, ohne die man irgend Kommunistisches im weiteren Verlauf gar nicht erst weiter zu erörtern braucht. Sie führt zum Begriff des Stalinismus als solchem. Gut, und dann geht es weiter, zählt ihr auf, natürlich ist die Geschichte des Begriffs belastet durch die Propaganda der Nazis und der Bürgerlichen. Aber es ist trotzdem grundrichtig, diesen Begriff dann freizulegen und für heute nutzbar zu machen. Als Waffe auch, die wir der Bourgeoisie an den Kopf schleudern. So wie Marx ja sagt, er wollte sein Kapital der Bourgeoisie an den Kopf schleudern. Und die grundlegende Erkenntnis, schreibt er hier, ist aber, dass man immer in der Minderheitenposition sein wird. Das vielleicht vor allem für Wolfgang hilfreich zu verstehen. Es ist sehr klug, und er ist sehr belesen, sehr klug, was er zu analysieren vermag. Wenn man jetzt aber was Kommunistisches diskutieren will, fragen will, wie schaffen wir das, diese Praxis auch, unsere Theorie zusammenzubringen, dass sie wirklich einen Eindruck macht in der Realität, einen Unterschied macht in der Welt, dann ist die erste und grundlegendste Erkenntnis, dass man da immer in der Minderheit sein wird mit dieser Vernunft und mit diesem marxistischen Herangehen. da hilft es nicht, sich das wegzuwünschen, nicht zu wünschen, ja. Die Leute werden es irgendwann selbst einsehen, sondern auch bei Lenin und Stalin 1917 war es ja nicht so, dass das Volk das groß gefordert hätte, die Revolution, sondern die Bolschewiki haben es einfach gemacht und dann gab es eine Unterstützung in der Bevölkerung. Das größtenteils schreibt er hier, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber trotzdem ist ja Fakt, dass es da doch so eine wohlwollende Begleitung gab, aber wichtig zu verstehen ist, es war eben trotzdem nicht diese Massenbewegung, dass wir sagen, das ganze Volk ist auf der Straße und sagt, ja, wir fordern eher das, wir stürzen die Regierung, sondern es war wirklich diese kleine Gruppe der Bolschewiki, die ja auch eine kleinere Partei waren, aber eben sehr gefestigt und mit einem starken Anführer, mit Lenin und eben einem Organisator im Hintergrund mit Stalin und anderen Theoretikern wie Trotzki. Da ist es also wichtig, dass Lenin diese Vorbereitungsarbeit geleistet hat, theoretisch den Grundstein legte, Stalin und weitere die Partei aufbauten, wo Stalin ja die ganze Zeit in Russland war, während Lenin im Ausland in Polen, Deutschland, der Schweiz war, um eben der zaristischen Polizei zu entgehen. Aber selbst da, in so einer Situation, selbst da, wo die Leute so geknechtet und unterjocht sind, sogar nicht nur von der normalen Lohnsklaverei, sondern auch vom Weltkrieg, wo einfach Millionen hingeschlachtet werden, Hunger leiden dann und ja, da ist einfach das ganze Chaos, das Land ist in Aufruhr. Aber selbst da braucht es einfach diese avantgardistische Kraft und man wird auch da mit der marxistischen Vernunft in der Minderheit sein und da nichts bewegen können. Wenn man auf diesen vulgären Demokratismus setzt, dass man sagt, ja, parlamentarisch muss das irgendwie geschehen, die Wahl vom Volk überträgt sich der vermeintlich freie Wille auf die Parlamentarier und die bestimmen dann. Wenn man so rum rangeht und sagt, erstmal Demokratie und dann schauen wir, was daraus wird, dann ist man in der Minderheit, dann ist klar, dass daraus nichts wird. Da können dann andere regieren, aber sicher nicht die Kommunisten. Und das führt dann eben so zu solchen steckengebliebenen Ländern, die nicht richtig vorwärts kommen, die keine Perspektive haben. Anders als dann Russland und die Sowjetunion nach dieser gloriosen Tat von Lenin und seinen Mitstreitern. Also, Wenn man aber andersrum anfängt und sagt, wir müssen ja erstmal autoritär sein, unsere Macht als Partei absolut durchsetzen, aufs ganze Land ausweiten, aber dann können wir auch die Demokratie langsam einführen und Arbeiterräte in den Gewerkschaften auch auf Demokratie achten. Das war auch eine Sache, wo Stalin sich sehr dafür eingesetzt hat, nämlich gegen Trotzki, der da eher ja so militaristische Methoden präferierte, weil er ja auch große General da im Bürgerkrieg war oder sehr, ja, da zumindest schon eine gewisse Affinität zum militärischen Vorgehen hatte und ja auch Erfolge erzielt hat, wenn seine Rolle auch manchmal umstritten war, dann hat er doch ja auch wichtige Verdienste im Bürgerkrieg, trotz Gita als oberster Kommandeur, aber er wollte das auch auf die Gewerkschaften dann ausweiten und sagt, das muss auch alles militärisch hier, setzen wir den eintauschen aus, aber Stalin sagt, nein, das muss demokratisch sein, jetzt ist der Bürgerkrieg vorbei, jetzt müssen wir auch schauen, dass wir das Volk mitnehmen, dass wir ganz klar sagen, wir müssen die überzeugen, wir können nicht nur befehlen irgendwie, also ja. Und so ist es, da wird dann die Demokratie so eingeführt und nach, wird das ganze Volk reicher, materiell gesehen, wird einfach demokratischer verteilt, was produziert wird und gut, das ist der andere Weg zur Demokratie, wo es dann eher klappen kann, dass man trotz dieser Minderheitenposition noch was Positives rausholt. Aber da bin ich jetzt nur durch Zufall dazu gekommen, was ich eigentlich lesen wollte, ist das hier zum Anti-Autoritarismus. Zur herrschaftskritischen Mission gehört natürlich die unbedingte Selbstinszenierung als anti-autoritär in Abgrenzung zu sogenannten Autoritären, deren Wesen darin besteht, dass sie Macht nicht nur haben, sondern auch nutzen, Klammer, missbrauchen. Es gibt da das Geschwafel von autoritären Regimen. Eine von Liberalen in die Welt gesetzte und von Linksradikalen übernommene 0815-Formel, mit der alles von Mussolini, Franco, Le Pen, Trump und AfD über Fidel Castro, die SED und Putin bis hin zur LaFontaine-Clique in der PDL subsumiert wird. Geradezu so, als wären Angela Merkel, Justin Trudeau, Barack Obama oder die Führungsebene der Heinrich-Böll-Stiftung nicht, wenn es darauf ankommt, ebenso autoritär, also machthabend und um mehr Macht bemüht, wie irgendein offen herumpöbelnder Schwellenlandpräsident. Und als wäre die liberalistische Herrschaft der Kapitalinteressen in der Bundesrepublik kein autoritäres Regime, das niemandem etwas aufzwingt und nicht von den denkbar autoritärsten Knochen wie Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Kiesinger, Globke usw. überhaupt erst mittels autoritärer Politik in die heute weltpolitische Machtposition gebracht worden. Sich als laissez-faire Kindermädchen für aufmüpfige Entwicklungsstaaten auszugeben, weil es hierzulande geschickterweise keine personale Instanz gibt, die dieser Kapitaldiktatur ein Gesicht verleiht. Ah ja, von Grunde 2 habe ich das wohl vorgelesen. Ja, also wenn man so rangeht, anti-autoritär, dann kann man ja wirklich sagen, irgendwie die meisten Regime auf der Welt sind autoritär. Aber das wirklich autoritäre Regime ist ja, wie Stefan auch sagte, die ökonomischen Sanktionen. Diese Regime bleiben in Kraft gegen Putin. Und so ist aber der ganze Kapitalismus ja ein Regime, das die Arbeiter unterjocht und vor allem schwächere Länder unterjocht und noch weiter unterjocht durch den Neoliberalismus, dass gesagt wird, noch nicht mal der Kapitalismus da funktioniert in diesen Ländern, sondern wirklich gar nichts. Einfach nur Absatzmärkte für unsere Produkte und billige Produktionsstandorte, aber sonst wollen wir da nicht, dass diese Leute auch selber sowas Ähnliches, wie die hier halbwegs funktionierende produktive Marktwirtschaft aufbauen. Ja, genau, also es wäre irgendwie alles so, da müsste man sich ja von allem abgrenzen. Das ist das so Blöde eigentlich an diesem Diskurs über Autoritarismus. Also dann muss ich mich ja von allen Staatschefs auf der Welt abgrenzen, aber kann sagen, Angela Merkel, zu ihr bin ich doch noch treu. Sie ist irgendwie doch, hat was mit mir gemeint, mit meinen Idealen. Sie steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Das ist so lächerlich. Sie ist einfach die Vertreterin dieser Kapitaldiktatur. Und das muss man so sagen, dass sie sehr viel schlimmer ist als diese Schwellenlandpräsidenten, wie dann in, auf den Philippinen, der da so drakonische Gesetze einführt. Aber ja, das ist Ausdruck von Schwäche, wie es dann im Folgenden heißt. Und weil die Ökonomie in Deutschland so stark ist, kann Merkel dann sich so liberal gebärden und sagen, ja, ja, Leute, lass hier was vom Tisch fallen. Jeder darf hier mal wählen gehen. Niemand wird gezwungen, außer durch den brachialen ökonomischen Zwang zur Profitabelmachung eben der Menschen. Genau, und deshalb lese ich jetzt diese Fußnote davon nochmal vor, die ich ja sogar zweimal vorgelesen habe, glaube ich, heute. Das ist einfach wunderbar. Mal davon abgesehen, dass autoritäres Verhalten nicht aus dem Nirgendwo kommt und keineswegs in beziehungslosem Raum stattfindet. Keiner der gegenwärtig als autoritär eingeschätzten Staatschefs handelt ja einfach nur aus bloßer Dollerei, also aus rein subjektiver Neigung, autoritär, wie es die Autoritätskritiker behaupten. Im Gegenteil, ein solches autoritäres Gebaren ist in den allermeisten Fällen Ausdruck von Schwäche, Teil der politischen Taktik von ohnehin Mächtigen, die innen- oder außenpolitisch in die Ecke gedrängt wurden und denen keine anderen Mittel als diese mehr bleiben, ihren Staat innerhalb der von den mächtigsten Nationen der Erde errichteten und mit Kräften von Militär und politischen Drohungen ständig aufrechterhaltenen internationalen Staatenkonkurrenz zu behaupten. Sehr wichtig auch die Staatenkonkurrenz. Das müsste ja nicht so sein. Das ist scheinbar Naturzustand, aber ja. Das heißt, die erreichte Stufe der wirtschaftlichen Stärke und des Wohlstands des Landes, Zitat von Christian Lindner, zu verteidigen, was bei einem Land wie der BRD schon automatisch qua bloßer Existenz als Exportweltmeister, Eigenbezeichnung, geschieht. Wer ernsthaft denkt, dass zunehmend autoritäre Mittel etwa in der Türkei hätte nichts mit deren jahrzehntelangem Ausschluss von der Ausbeute des Weltmarkts, ökonomischer Übermannung und Bevormundung durch die EU und vor allem deutscher Außenpolitik zu tun, spinnt ja einfach. Natürlich muss ich dagegen dann eine Angela Merkel nicht zusätzlich, also auch in ihrem Gestus nach außen hin, noch sonderlich autoritär gebärden. Ihre Autorität und Macht wird ja bereits durchs international werkelnde und tatsachenschaffende deutsche Großkapital gesichert. Und die deutschen Bomben auf Jugoslawien und Afghanistan waren auch nicht unbedingt selbstlose anti-autoritäre Aktionen. Wenn also als autoritäre verstandene Staatschefs, etwa in Südamerika oder Osteuropa, mehrere Automobilkonzerne und die durch Nazi-Raubzüge und Ausrottung von Millionen Menschen sowie Arisierung in Anführungszeichen und Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern in Anführungszeichen erworbene wirtschaftliche Kraft der Deutschen Bank und so weiter im Land hätte, könnte selbstverständlich auch dieser ganz gelassen den liberalen, grundgütigen spielen, der ein paar seiner Brosamen für Umweltschutz, Ehe für alle und die dritte Welt neben den Tisch fallen lässt. Man kann also nicht ernsthaft erwarten, dass Länder wie Griechenland oder die Türkei, die von den ach so anti-autoritären Global Players, den starken Mittelmächten in Anführungszeichen, systematisch ausgeblutet werden, nicht beginnen, sich damit entsprechend hilflosen, i.e. autoritären Mitteln zu behelfen versuchen. Man könnte allerdings, sollte man das tatsächlich glauben, mal bei Lenin oder anderswo nachschlagen, was Imperialismus bedeutet. Das ist der Punkt, man glaubt es heutzutage nicht, dass man das wirklich könnte, bei Lenin nachschlagen, so auch ich habe lange gebraucht, um mir diese Bücher zu bestellen, die ich jetzt habe von Lenin, aber man glaubt es eigentlich nicht, man denkt sich so, oh, Lenin, der hat eigentlich auch noch zu diesen Autoritären gehört und wir müssen innerhalb dieser engen Grenzen des liberalen Diskurs bleiben. Wir müssen uns zu Merkel bekennen, zu diesen wenigen Staatschefs auf der Welt, die da reinfallen in dieses Schema, irgendwie anti-autoritär zu sein, aber was natürlich eine Chimäre ist, natürlich ist das Autoritärste. Nach innen hin die ökonomische Gewalt gegen die Arbeiterklasse, die angewendet wird und dann nach außen hin sagt, da muss Merkel nicht mehr so einen autoritären Gestus haben, wie so ein Präsident von Brasilien, wie Bolsonaro, und so weiter. Brasilien, dass ich ihm zu wehren beginne, da ist es sehr wirr, wie ich letztes Mal vorlas mit Argentinien und Deutschland. Es ist sehr wirr und diese Länder sind aber einfach ausgelutet. Das ist ein ganz klar wirtschaftliches Problem, über Jahrzehnte lang aufgestaut in Brasilien und dann im letzten Jahrzehnt nochmal tiefe Rezessionen, nochmal ganz krasse Probleme wirtschaftlicher Art, Arbeitslosigkeit. Unterversorgung, Zusammenbruch des Staates praktisch, der einfach nicht mehr das leisten kann mit der Versorgung mit Medizin oder sonstig. Da ist es irgendwo logisch, dass sich diese Länder dann zu wehren beginnen, da sie jetzt in diese inferiore Position gedrückt wurden von den stärksten Nationen der Erde und dann halt ein Bolsonaro wählen. Und das ist sehr wirr. Wie ich reiste da auch mal in Argentinien, in Brasilien, dann als ich schon älter war, als ich dann schon erwachsen war, nicht damals früher, wo ich im Kindergarten war, aber dann war da ein alter Bekannter von meinem Vater, der mir da den Kontakt gegeben hatte und mit dem war ich Abendessen und er meinte eben, dass er Bolsonaro wählt, ja, und da ganz überzeugt war von dieser Kampagne, die nur über WhatsApp geführt wurde, sagte er, und ja, er war halt Teil dieser sehr kleinen, aber doch existenten Oberschicht dort. Er hatte lange bei Daimler gearbeitet, bei vielen internationalen Firmen, auch in Europa, in den USA gearbeitet und war dann aber zurück in Brasilien. Und ja, warum läuft es da nicht? Das ist halt dieser Blick, den diese Leute dann so nur darauf werfen können auf Brasilien. Es läuft nicht, weil wir Untermenschen sind, weil wir grundsätzlich anders sind. Und wie auch immer, bräuchte es einfach diese autoritäre Hand, Bolsonaro, der auch aus auch zum Militarismus irgendwie neigt, aber ja, da ist es dann die Folge dieses schon die ganze Zeit autoritären Vorgehens, dass dann auch so ein pöbelnder Schwellenlandpräsident mal an die Macht kommt, der aber damit ja nur seine Schwäche ausdrückt, seine Ohnmacht, dass er jetzt auch noch so darum geifern und pöbeln muss. Und ja, das ist deshalb eigentlich Trump, aber Trump ist deshalb sowas Singuläres, weil er es in den USA macht, wo es da eigentlich nicht nötig wäre und deshalb sehe ich da auch was Positives in seiner Amtszeit, dass das eigentlich das System durcheinander bringt. In den USA wäre es eigentlich nötig, das so zu verwalten wie bei uns ohne diese Maske. Aber klar, da nehmen die Widersprüche zu und deshalb kommt da ein Präsident, der schon eher auftritt, wie man es von einem Schwellenlandpräsident erwartet. Ja. Aber dann lese ich hier noch kurz weiter. Das war jetzt gar nicht geplant. Oh ja, noch kurz hier weiter. Die Anti-Autoritären erwecken alleweil den Eindruck, es gebe einerseits autoritäre und andererseits so etwas wie nicht-autoritäre Macht. Sie meinen damit einfach einerseits gute Macht, also eine, die in ihrem eigenen Sinne handelt und sich dabei so geschickt als allgemeine Notwendigkeit inszeniert, dass sie für die meisten gar nicht mehr als Macht erscheint. Und andererseits schlechte Macht, also eine, die andere Interessen verfolgt als sie selbst und sich dabei oft auch noch ungeschickt als besonders mächtig präsentiert bzw. dargestellt wird, was für sich schon ein Zeichen dafür ist, dass sie es nicht ist. Hierzulande gilt als autoritär letztlich alles, was dem deutschen Großkapital und der von diesem ins Werk gesetzten Europäischen Union in Anführungszeichen, die ja nicht Europa vereint und sich auch nicht über ganz Europa erstreckt, nicht in seine politökonomische Agenda passt, also seine Macht schmälert. Die libertären und sozialdemokratischen Linken, wie auch die bundesdeutschen Linksradikalen, bemächtigen sich dieses Märchens nur zu gerne, um damit ihrer eigenen autonomen antikommunistischen Propaganda Geltung zu verleihen, dass dabei dann rechte wie linke Regierungen gleichermaßen unter den Verdacht des Autoritären fallen, statt sie einfach sozialistisch oder faschistisch, bolschewistisch oder rechtsliberal etc. zu nennen, was aber natürlich ihren dürftigen Bestrebungen entsprechend schon wieder zu unterscheidungskräftig wäre. Also die unter den Verdacht des Autoritären fallen, weil sie harte Maßnahmen, despotische Eingriffe, Zitat von Marx Engels, ergreifen, ist Teil des gemeinsamen Werks liberaler wie linker Vernunftskeptiker an der Fruchtbarmachung von Legenden der Totalitarismusdoktrin, deren Ziel es ist, die Unterschiede zwischen rechter Diktatur und wirkungsmächtiger linker Regierung zu verwischen, um beide als unerwünschte Abweichung vom einzig wahren Weg der bürgerlichen Mitte zu dämonisieren. So abgeschreckt von Rechten und Faschisten sind die vorgeblich doch so radikalen Linksemanzipativen schon, dass sie unter den Rock der Propagandabegriffe des Liberalismus flüchten, der uns doch in seiner marktradikalen Reduktion des Menschen auf eine bloße Mehrwert generieren müssende wahre Arbeitskraft den ganzen faschistischen Dreck überhaupt erst einbrockt. Gut, aber das reicht dann hiervon. Machen wir am besten schnell weiter. Das fand ich, hat nur so gut gepasst und ist ja eine völlig richtige Feststellung von Wolfgang, wo er vielleicht dann nur weitere Schlüsse daraus ziehen müsste, aber völlig richtig, dass das mit dem Grundgesetz so auf die ganze Welt nicht anwendbar wäre, nicht in dieser ökonomischen Ordnung zumindest, dass sich das die liberalen Rechte, die wir hier genießen, davon ableiten, von dieser Gesamtlage der Welt, der Beherrschung des Globalismus. Und diese liberalen Rechte sind ja aber trotzdem was Gutes hier. Deshalb meine Position auch, deren Verfall dann in der Corona, in der autoritären Corona-Zeit ganz klar schonungslos offen zu legen. Und ja, gut. Jetzt aber kommen wir dann am besten zum zweiten Clip aus dem Neu20er Podcast. Steigen wir hier also ein bei 1:09. Jetzt geht es um die Eier, den großen roten Knopf und so weiter. Aber merkwürdigerweise finde ich, greift Stefan das hier von der Seite auf, dass Russland Atomwaffen benutzen könnte, wo er diese Sache mit den amerikanischen völlig offen ausgesprochenen Drohungen eines Atomeinsatzes irgendwie begrenzt und so weiter, die liegen ja irgendwie schon auf dem Tisch, dass das irgendwie von den USA, von der Seite in den Diskurs gebracht wurde und ja auch eher Sinn macht, wenn man da auf einer Insel, zwar sehr großen Weltinsel liegt, in Amerika, aber dann doch noch ein bisschen geschützt ist, wenn woanders Atombomben fallen. Aber Stefan stellt hier die Frage, was wäre eben, wenn Putin dann entscheidet, Atombomben in der Ukraine einzusetzen? Und das ist ja schon legitim, zu fragen, was wäre eigentlich, was als vorstellbar? Kommen wir also hierauf.
wird ihm immer gleich wieder vorgeworfen, ach hier, der spielt ja das Spiel Russlands und so weiter. Das ist ja unglaublich, was er sagt. Aber das greifen die im Grunde auf. Es ist nicht unbedeutend, dass es eben, man sagt immer so, die New York Times schreibt, ne? Aber in dem Fall war es halt wirklich die New York Times, also das Board der Chefredakteure da, die das einfach formulieren.
Genau, und es gibt da nicht nochmal einen Namen, der dafür steht. Das hat dann nicht Herausgeber XY gesagt, sondern es ist einfach das Editorial Board,
genau,
gibt das jetzt hier kund.
Das machen die immer mal wieder so, auch vor Wahlen zum Beispiel, um dann einfach so eine politische Richtung, Wahlempfehlung und so weiter. Und man muss es auch aus dieser amerikanischen Richtung sehen. Amerika ist eben für uns alle irgendwie der Fallback. Wenn Amerika das nicht mitmachen würde, würden wir das in Europa alles nicht machen, was wir gerade machen. Ja, wir würden niemals über Panzerlieferungen in die Ukraine nachdenken. Und aus dieser amerikanischen Sicht, und das hat heute Morgen im Podcast sicherheitshalber, also in der heutigen Ausgabe vom 31. Mai, Janka Oertel, Sie haben mit Janka Oertel, die sich da ein bisschen auskennt, zum Thema China gesprochen. Und da war eine Frage von den Vieren, wenn jetzt Putin sich entscheidet, aus taktischen Gründen Atomwaffen einzusetzen, auf ukrainischem Gebiet, um da irgendwas, keine Ahnung, so zu zerstören, das ist halt und so weiter, ne? Wie würde sich China dazu verhalten? Und dann hat sie nicht ausgeschlossen, dass dann die Chinesen einfach sagen, ja, also wer sich so in die Ecke drängen lässt, also Putin hat ja nun wirklich viel gesagt und auch viel angedeutet und viel vorher gewarnt und dann kam es halt dazu, dass China das sofort normalisieren würde, könnte. Also es war so eins der beiden Szenarien, ja. Und das ist da eben nicht zu diesem großen Schreckmoment, oh, jetzt müssen wir uns aber hier mal und so weiter gut mit unseren eigentlichen wichtigen Wirtschaftspartnern Amerika und so weiter stellen. Und da habe ich auch so gedacht, ey, so langsam ist es doch an der Zeit, sich über Kriegsziele zu verständigen, dass Zelensky jetzt mit so Kommunikation kommt, wie wir wollen natürlich als Kriegsziel auch die Krim zurück. Und dann Kissinger kommt und sagt, naja, Status quo der Vorkriegszeit, und damit ist erstmal nur Februar 2022 gemeint, die Krim gehört zu Russland und der Donbass ist umkämpft. Ja. Also es wird wahnsinnig schwer, hier diesen Krieg wieder zu beenden. Das haben wir ja mit Alexander Kluge gehört. In Stolpern zu springen ist schon schwer, ja. Aber eine Lösung zu finden, bei der alle sagen, das könnte ein neuer Status quo sein, puh, ist natürlich am Ende Putins Schuld. Ne? Also es war eine Entscheidung, das jetzt alles aufzumischen, aber jetzt wird es wahnsinnig kompliziert
für alle. Es wird wahnsinnig kompliziert und Wolfgang Ischinger hat das ja auch betont, dass dann irgendwann beide Seiten auch so geschwächt und abgenutzt sind, dass sie dann in anderer Weise nochmal miteinander sprechen. Auch das ist eine Möglichkeit, aber die bedeutet natürlich auch nochmal viele Tote und einen sehr langen Zeitraum, in dem wir noch mit diesem Krieg zu tun haben. Du hast es jetzt angesprochen, Amerika spielt natürlich eine wichtige Rolle auch für unser Engagement. Und was ist eigentlich, fragt das Editorial Board, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung nicht mehr so da ist für die Ukraine? Wir hatten jetzt Zelensky auch sehr präsent bei amerikanischen Großveranstaltungen.
Ja, okay. Das reicht dann mal. Also ein gutes Szenario hier von Stefan, dass er sagt, man müsste sich über Kriegsziele verständigen und sagen, es ist nicht realistisch, den ganzen Ostteil der Ukraine zurückzuerobern, sondern wichtiger wäre jetzt, einen Waffenstillstand zu erreichen, zu schauen, wie kommen wir dahin, dass da nicht mehr so viele Leute sterben müssen. Völlig sinnlos, an der Front die Raketen hin und her geschossen werden. Aber ja, und richtig ja auch, dass Zelensky dann zu Recht das nicht akzeptieren will, was Kissinger vorschlägt, sondern sagt, nee, für so eine Verhandlung ist natürlich klar, da muss man mit der Maximalforderung rangehen und sagen, nee, ist doch klar, dass die Krim zur Ukraine gehört, aber das kann ja nur Taktik sein. Das ist ja legitim für Zelensky, der jetzt in dieser Position ist als Chef des Landes, aber für die westlichen Intellektuellen und die Journalisten und Regierungen wäre es natürlich richtig zu überlegen, naja, das ist eigentlich gar kein realistisches Ziel. Und übrigens, das war diese Diskussion mit Thomas Waldemar auf Twitter, wo er mir antwortete, das war schon so 2016, 17. Ja, Thomas Walde, ich kommentierte da unter seinem Tweet, dass es einfach nicht realistisch ist, die Krim irgendwie zurückzuholen. Und da sagte er, bin ich explizit anderer Meinung. Und ich fragte mich, ja, was ist das denn? Das ist dann deine Meinung hier, das ist diese Journalistenblase, die hier das ganz klar akkreditiert, was die moralische Haltung ist und ganz klar sagt, es gibt wenigstens noch jemand dran im Westen, der dran glaubt. Es gibt jemand, der so dumm es auch ist, der trotzdem noch dran glaubt, dass es machbar ist. Also, ja, war mir damals schon ein bisschen mulmig einfach, in was für einem Warnsystem ist hier der Westen eigentlich gefangen und vor allem diese Journalisten, die dann ihre Bevölkerung, die Rezipienten so bespielen, wobei da natürlich dann auch die Unterstützung bröckelt oder die Glaubhaftigkeit der Medien nicht mehr gegeben ist, vor allem dann zu solchen Themen des Kriegs. Und das ist ja gut, aber diese Journalisten sind halt trotzdem noch so in ihrer eigenen Welt. Aber ja, Thomas Walde, wie auch immer, Georg Ressel ist einfach der, den ich jetzt so auf dem Kick habe. Weiß gar nicht, was Walde mittlerweile macht, aber Ressel, der ist auf Twitter, aber okay. Und ja, weiß nicht, was ich dazu noch sagen wollte, ist, genau, Putins Schuld ist natürlich Putins Schuld. Ja, das sind wieder diese Prämissen, wo ich sage, ja, ich verstehe es ja schon. Die beiden glauben halt noch dran, es hätte einen Sinn, auf diesen liberalen Diskurs einzuwirken, statt die Revolution vorzubereiten, die, wenn auch in weiter Ferne ist, aber trotzdem besser, sich an die zu wenden oder an zukünftige mögliche Hörer, die dann, oder sogar im Ausland, wie ich meinte, in südlicheren Ländern eine Revolution machen können, aber sich an die Leute hier zu wenden, die einfach so dem ausgeliefert sind, dieser Despotie hierzulande und dieser Herrschaft des Journalismus, der so abgehoben ist, da ist nichts zu holen. Da will man dann nur triumphieren über die anderen und sagen, ich weiß es besser. Und es führt aber zu nichts. Und ja, ist jetzt Putin schuld? Ich würde halt sagen, ja, aber man muss das Schuldgleichgewicht sehen. Wie Cortázar meinte, der da über die Situation in Argentinien sprach, mit der faschistischen Diktatur damals in den 70ern. Der sprach darüber und ein Student sagte zu ihm, ja, aber ist nicht alles das Gleiche? Also klar haben die Militärs Leute verschleppt und ermordet, aber ein Militär wurde ja auch mal ermordet. Aramburu, der wurde ermordet. Also es gab auch Gewalt gegen die Militärs. Also kommen wir doch einfach dazu, das zu überwinden und zu sagen, komm, jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, wie es in die Zukunft geht. Und da sagt Cortázar aber, nein, das ist grundfalsch, weil man muss eine moralische Seite da einführen in die Debatte. Also die Frage, wer hat angefangen mit der Gewalt? Und das ist nicht so kindisch, wie es dann heißt, wenn sich zwei Kinder streiten. Ja, der andere hat angefangen, sagen dann beide. Aber trotzdem, aus meiner Sicht ganz klar, hier die Schuldrechnung aufzumachen, zu sagen, wir zählen auf. Klar, hat Putin den Konflikt irgendwie angeheizt. Aber vor allem der Westen, da ist meine Aufzählungsliste dann halt irgendwie länger, dass ich dann zum Schluss komme, der Westen ist schuld und was Putin dann macht, das kommt dann noch dazu, das ist für die Entwicklung speziell in diesem Jahr entscheidend gewesen, diese Entscheidung, da einzumarschieren mit seiner Armee, und im größeren Kontext ist aber der Westen daran schuld, dass da jetzt Leute sterben und dass diese Situation weiterhin herrscht und es scheinbar keinen Ausweg zu geben scheint. Der Westen durch seine Eingreifen, geheimdienstlicher Art, was ich vielleicht nochmal aufarbeiten kann, nochmal genauer zur Sprache bringen, weil das ja diese Frage ist, diese Fakten, an denen man dann sein politisches Urteil bilden kann. Aber dann gibt es eben diese zwei Republiken im Osten, die sich abspalten wollen und damit nicht einverstanden sind. Und es ist ja aus meiner Sicht wichtig, den Punkt zu machen, das sind irgendwie keine Vasallenregime von Putin, die er da nur hingepflanzt hat, um zu sagen, ich habe aber Lust, mir diese Gebiete rauszugrapschen, sondern das sind Territorien, die von Leuten bevölkert werden, die dann gesagt haben, demokratisch oder wie auch immer, durch einen Umsturz, gesagt haben, nee, wir wollen nicht mehr Teil dieser Ukraine sein, das kann nicht sein, wir müssen uns hier losmachen und dann geht halt dieser Krieg los und die ukrainische Armee setzt da auch brutale Gewalt ein. Was ich nur auf diesem Blog von Matthias Bröckers sah, die Ukrainer haben scheinbar auch im Februar einen Großangriff auf den Osten vorbereitet. Also zumindest irgendwie Geheimdienstinformationen. Aber sehr wichtig, die empirischen Fakten hier, sei man aufgezählt, die Detonation, die registriert wurde im Donbass. Und das war im Anfang Februar auf einem ganz niedrigen Niveau. Also das schon scharmützelt, gab irgendwelche Gefechte, aber es war wohl einfach nicht so stark, nicht präsent, dass irgendwie es 50 oder 20 Detonationen von irgendwelchen explosiven Geschossen pro Tag gab, die so registriert wurden. Und dann hat sich das gesteigert irgendwie bis zum 16. Februar, dass es dann irgendwie 400 gab. Und dann, ja, ein, zwei Tage später irgendwie schon über 1000. Klar, das hat auch zu tun mit der generellen diplomatischen Situation, dass die Lage dann schon so aufgeheizt wurde. Die USA da die ganze Zeit gesagt haben, wir wissen von unseren Geheimdiensten, die Russen haben vor, da bald einzumarschieren. Aber ja, so ist auch legitim, die Frage zu stellen. Oder genau, hatten vielleicht die Ukrainer vor, bald da massiv anzugehen gegen diese östlichen Republiken und die irgendwie im Sturm zu nehmen, und dann sind die Russen dem nur zuvor gekommen. Also ja, es ist nicht klar zu sagen, wer hier schuld ist. Man muss den Krieg so schnell wie möglich beenden, aber wenn man sich auf den Standpunkt stellt und erstmal sagt, ich affirmiere das, was der westliche Diskurs mir darüber sagt, und versucht dann davon ausgehend aber noch zurückzurudern und zu sagen, ob das geht auch zu weit, was der Westen macht, oder selbst wenn wir auf der moralisch richtigen Seite wären, was wäre denn eigentlich, wenn Putin Atombomben einsetzt? Da sollten wir also darauf schauen, nicht nur auf die Moral. Aber doch, sage ich, es geht um die Moral, dass wir darauf schauen und feststellen, also ja, Putin mag auch böse sein, aber prinzipiell ist er genauso ein Schwellenlandpräsident, der diese Autorität, die halt sich ungeschickt dann noch so gebärdet, dass sie so gewaltig erscheint. Und Biden oder Trump vor ihm müssen das nicht so machen, sondern da ist nicht nötig, mittels ihrer Armee einzumarschieren, was sie ja trotzdem auch tun in vielen Weltgebieten, aber da war es jetzt irgendwie nicht nötig. Ist nicht klar. Was ist überhaupt das Ziel der USA? Das meine ich, es gibt keinen Lokführer. Wenn jemand wie Kissinger wirklich da noch beratend tätig wäre, ich glaube, dann ja, hätte man sich da über die Kriegsziele früher verständigt, hätte gesagt irgendwie, ja, was wollen wir eigentlich als USA? Wollen wir nur Russland schwächen, das da verwickeln in der Auseinandersetzung? Oder weil das ist eine plausible alte Hypothese, weil eben dieser wirtschaftliche Aufbau der Ukraine nicht erfolgt ist seit 2015. Wie da von Flassbeck aufgezeigt, dass da noch weiter bergab ging, als vorher schon seit 1990 es ja schon da keinen Aufbau gab. Und die Situation also sich noch weiter verschlechterte ab dem Moment, als der Westen der Ukraine sagte, jetzt seid ihr wirklich auf unserer Seite, ihr seid hier total super, weil ihr eben gegen Russland seid. Und ja, aber ja, es ist auch nicht so wichtig, meine ich, Kissinger, was hätte der gemacht? Er passt halt auch nicht mehr in die Zeit, das war die Zeit der Geostrategie, aber heute ist halt die Zeit der Profite, der letzten Profite, weil ja, es geht zu Ende mit dem Kapitalismus, man weiß wahrscheinlich auch in den Führungsetagen dieser Konzerne, es wird nicht mehr so viele Jahre geben, in denen man solche, diese Pfründe, die Leute schröpfen kann und mit solch zynischen Geschäftsmodellen so Waffen verdienen kann, dass der Deep State immer weiter ausgebaut wird. Und deshalb geht es einfach darum, noch mehr, einfach noch mehr rauszuholen, solange es noch geht. Aber die Herrschaft von Biden im Inneren ist ja auch schon angekratzt, wie ich meinte letztes Mal. Ganz klar, nicht nur die Unterstützung für die Ukraine bröckelt, ich denke vor allem die Unterstützung für das heimische Regime bröckelt eben zu Recht, zum Glück. Gut, ich denke, damit ja, habe ich wohl genug gesagt. Vorerst hören wir da noch mal dann weiter. Jetzt springen wir zu 2 Stunden 15. Da geht es um Guterres, den UN-Generalsekretär. Er sagt, das ist sehr, sehr Gutes, was man ja zur Grundlage dieser moralischen Frage machen müsste, des Wirtschaftskriegs allein, wenn man den mal für sich betrachtet, ohne jetzt die Vorgeschichte mit einzuberechnen, was war da los mit diesen zwei Republiken im Osten und der neuen Kiewer Regierung. Aber lassen wir das weg, sondern einfach jetzt 2022, was ist da los mit diesem Wirtschaftskrieg, der so intensiviert wurde von EU-Seite, gegen jede Vernunft natürlich, obwohl man so abhängig ist vom Gas. Ja, aber wer soll dann die Kosten dafür tragen? Wir lassen uns hier weiter russisches Gas liefern. Oder wie in Italien, wie ich da gelesen habe, da wurde Mario Draghi, der jetzt irgendwie auch abserviert wurde, aber der war einer der schärfsten Hunde, der auf EU-Ebene ganz klar gesagt hat, wir müssen vom russischen Gas loskommen. Und dann in Italien wurde die Gaskraftwerke runtergefahren, die Kohlekraftwerke hochgefahren mit Kohle, die aus Russland importiert wurde. Und das ist sehr schön, bringt sehr schön den Zustand zum Ausdruck, in dem wir gerade sind. Diese Hypermoral, man will der USA einfach gefährlich sein. Ja, man will, dass die eine rechte Lust an einem haben. Wie Stefan sagte, ohne die wird es natürlich gar nicht gehen. Genau, das ist ja mein Punkt mit dieser Potenz des US-Kapitals und der US-Staatsmacht, die dieses Kapital absichert mittels aggressivster expansionistische Außenpolitik. Gut, aber jetzt hören wir hier rein. Guterres.
Afghanistan, ja, ist immer über. Zu Guterres, die Entwicklungsländern eigentlich das Gegenteil gepredigt. Wir springen ein bisschen zu Guterres, der war im Sicherheitsrat zu Gast und hat dort gesprochen über die Konflikte, die mit dem Hunger einhergehen, beziehungsweise wenn man über Konflikte spricht, dann spricht man eigentlich, sagt Guterres, immer über Hunger.
Last year, most of 140 million people suffering acute hunger around the world lived in just 10 countries. Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Haiti, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan, Syria and Yemen. 8 of these countries are on the agenda of this council. Let there be no doubt, when this council debates conflict, you debate hunger. When you make decisions about peacekeeping and political missions, you make decisions about hunger. And when you fail to reach consensus, angry people pay a high price.
Ja, da kommt mir, und vielleicht schlage ich jetzt ein bisschen über die Stränge, aber immer wieder dieses Hitler-Argument, ich muss es leider sagen, in den Sinn. Denn auch eine der Argumentationen jetzt gerade für all die Probleme ist ja immer, warum muss man so übertreiben? Hier geht es ja dann immer um die letzten 5% Profit, die man sich noch rauszieht aus einem System, das man ansonsten auch gut balancieren könnte. Und mit Hitler-Argument meine ich da, warum ist Hitler, nachdem er Frankreich erobert hat, auch noch nach Russland gegangen? Hätte das nicht gemacht, wären diese ganzen Hollywood-Szenarien mit über kurz oder lang hätte dann ganz Europa erobert und so, wäre ihm was wahrscheinlich besser gelungen. Und es scheint sich immer wieder so zu finden, dieses über die Stränge schlagen.
Da muss ich natürlich gleich widersprechen, da das ja ein systemischer Zwang ist, den wir hier beobachten. Der Kapitalismus muss wachsen, muss Profite maximieren. Ja. Und das tut er natürlich überall. Und das tut er auch da, wo es ans Existenzielle geht. Oder er kann es da besonders gut tun, weil die Nachfrage existenziell ist und man gar nicht mehr ein Gebrauchswertversprechen braucht. Also man muss gar nicht dafür werben, ess doch mal Brot, sondern die Leute müssen ja Brot essen.
Ja, aber.
Ja, sehr schön, aber ich finde ja auch diesen Einwand von Wolfgang nicht ganz, nicht ganz passend, aber trotzdem richtig, was er erklärt mit dem Brot, klar. Da muss man keine Werbung mehr dafür machen, das ist schon klar. Und ja, so ist es irgendwie oft bei den beiden, wie auch bei Thilo und Stefan, dass sie doch irgendwie nicht zusammenkommen oder es nicht zusammenpasst, aber trotzdem die beide was Wertvolles sagen. Aber bleiben wir bei dem, was Stefan meinte. Es ist wie Hitler, genau, das ist ja auch mein Punkt. Also Hitler, der sagt einfach, ich will immer mehr. Da ist noch nicht mal mehr eine instrumentelle Strategie dabei. Dass er sagt, ich will mir ganz Europa holen, okay, aber dann Stück für Stück. Nicht mit allen es aufnehmen, sondern er sagt einfach, wir sind die Übermenschen, na klar, die Herrenmenschen. Also wir müssen einfach, Herrenmenschen, was ich damals erwähnt hatte, in Folge 11 oder so. Aber ja, wir sind so, sagt Hitler, deshalb können wir es auch mit allen gleichzeitig aufnehmen. Und da überhebt er sich dann halt, das sind diese 5%, wo man eigentlich schon genug hätte und dann immer noch weiter was rausholen will. Und ja, das ist ein schöner Gedanke, aber bleiben wir, also um den Kapitalismus, um diese anonyme Kapitallogik mit Hitler in Verbindung zu bringen, da sagt Wolfgang, ja, das sind Systemzwänge, okay, aber es sind ja trotzdem dann irgendwie Zwänge, so wie Hitler dann auch Zwänge ausübt, die Soldaten befehligt, dass sie da einrücken und so auch die Unternehmensbosse geben da ihre Befehle. Und gut, aber mit dem Hunger, das, was Guterres sagte, war eben doch das Entscheidende, dass dass, wenn wir über Kriege, Konflikte sprechen, dann sprechen wir immer auch über Hunger. Dann wird es immer auch Leute geben, die da deswegen hungern. Und sei es nur, wie in der Ukraine, dass dann das Getreide irgendwie nicht geliefert werden kann. Und es müsste also so mit einberechnet sein. Wir sprechen hier über Kriege. Es ist irgendwie so ein zynisches Spiel, so ein Blick drauf, wie verteilen wir hier die Geografie neu, die Geostrategie. Wie in Syrien, da hieß es irgendwie, ging es um Pipeline-Interessen. Die USA wollten ihre Pipelines verlegen und Syrien irgendwie, aber wie auch immer. Also da blicken die Politiker so drauf, das sind unsere Einflussgebiete und Sphären, wo wir unsere Macht ausweiten wollen. Wir sind ja die Guten. Es ist die gute Macht hierzulande. Angeblich Merkel und Obama, Trudeau, das sind irgendwie die Liberalen, die deshalb anti-autoritär wären. Genau, also das. Die blicken da halt so instrumentell drauf, aber sind auch gezwungen, klar. Da ist Wolfgang schon recht von der Systemlogik, die sind ja auch gar nicht mehr frei in dem Handel, diese Obamas der Welt, und blicken dann halt so nach Syrien und schicken da wieder ihre Terrortrupps hin, um das ganze Land einfach ins Chaos zu stürzen. Und die Leute hungern dann. Also es ist immer so eine Gewalt dabei. Und das finde ich nur einen sehr relevanten Punkt von Guterres, dass sowieso schon so viele Menschen gibt, die hungern. Und wenn solche Konflikte angeheizt werden, dann eben noch mehr. Ja, das ist bedrückend. Pakistan, weiß nicht, was da alles aufgezählt hat, aber ich glaube, damit belassen wir es einfach. Von dieser Sache, zumindest vom Neue 20er Podcast, der doch ganz gut ist, vor allem dieses Dialektische, was ich feststelle, zwischen Wolfgang und Stefan, gibt es auch so einen gewissen Disconnect manchmal, genauso wie zwischen Thilo und Stefan. Aber es ist ja einfach wichtig, vielleicht das ist genau mein Punkt, mein Grundthema im Leben und im Podcast auch. Man will sich zu sehr an den Erwartungen des anderen ausrichten. So mein Rat an diese beiden: Richtet euch nicht daran aus, was der andere jetzt dann hören würde. Stellt euch das nicht vor, wie der darauf reagieren könnte, sondern einfach in eurem ideologischen Framework auch agieren, wie es für Wolfgang halt vielleicht der Marxismus ist. Dann auch mit diesem Begriff einfach so argumentieren, auch wenn er weiß, Stefan ist da nicht ganz auf Linie. Stefan sagt dann so, wenn Wolfgang Marx erwähnt und sagt, ja, das ist irgendwie, das war der große Theoretiker des 19. Jahrhunderts, und im 20. Jahrhundert haben sich dann die Postmodernen von ihm abgewendet. Da sagt Stefan dann irgendwie, ja, man muss es nicht auf Marx verkürzen. Aber es gab trotzdem irgendwie andere Theoretiker und dann diesen Niedergang mit dem Postmodernismus oder wie auch immer. Da sagt es also verkürzen, als ob man Marx, als ob man damit was verkürzen würde. Aber gut. Und so hier mein Ratschlag, aber jetzt kommen wir hier zu meinem eigenen. Ich schmore auch im eigenen Saft, ja. Was ich jetzt nur heute beschrieben habe, aber was vielleicht jetzt dafür ganz gut passt, ist ein Artikel von Makroskop, wo ich jetzt erstmal wieder reingeblättert habe und wo ich gesehen habe, Flassbeck will sich irgendwie davon abwenden. Deshalb habe ich da auch habe ich seinen Artikel irgendwie vermisst. Er sagt, er ist irgendwie wahrscheinlich auch diese Dissonanzen, Disharmonien zwischen so ehemaligen Partnern. Das sind eben immer diese Fragen, weshalb ich mich ja ganz frei davon halte, von solchen sozialen Einflüssen. Ganz klar sage ich, stehe hier für mich selbst, ich bin singulär, es braucht nichts anderes. Ja, er mit Steinhardt irgendwie, ja, obwohl die beiden doch so ein geniales Duo waren und ich mir nicht vorstellen kann, was es da für ideologische Differenzen überhaupt geben soll oder Streitpunkte. Aber es hat Flassbeck eben doch gesagt, dass er jetzt nicht mehr da weiterarbeitet beim Makroskop und muss ja aber auch kein Streit sein. Vielleicht einfach sagt Flassbeck sich nämlich, dass er sich jetzt auch an ein anderes Publikum richtet, weil er auf seiner Website ja nur auf Englisch schreibt, weil er ganz klar sieht, wie ich es sehe, der Westen ist so degeneriert, es hat überhaupt keinen Sinn, sich an einen Menschen darin zu richten. Obwohl es viele nette und kluge Menschen darin ja gibt, sind die halt auch Teil des ganz Falschen. Die können auch nichts mehr machen gegen dieses Regime, das sie da gefangen genommen hat. Und deshalb wendet er sich eher an die Restwelt, vor allem den globalen Süden, und schreibt halt auf Englisch, auch wenn es manchmal irgendwie mit deutschem Satzbau anmutet oder ja, deutsche Redewendung. Ganz gut sein Vorgehen also. Und vielleicht ist das der Hintergrund dieser Trennung also. Aber, und übrigens dachte ich da nur, ja, was halt meine Neigung, meine Sympathie und Liebe für Flassbeck ist zum einen dieses bäßige, auch polemische, wie er schreibt, aber ich glaube, dass in unserer Lebenserfahrung vielleicht eine Kongruenz vorliegt, dass Flassbeck auch so lange im Ausland gelebt hat, irgendwie als UN-Direktor, weiß gar nicht genau, aber dass er einfach verschiedenste Kontinente gesehen hat, so wie auch ich ja schon in der Kindheit irgendwie Brasilien und Argentinien sehen konnte, und das prägt einen irgendwie denkt man dann anders über die Welt, denkt man nicht mehr so, dass man sagt, wir hier in Deutschland sind ja für uns und wir sind irgendwie anders, wir werden uns immer schützen können. Deshalb eben meine Pimmeltheorie, wo ich es so schamlos, vulgär offenlege, diesen Gedanken, dass man gepampert wird, dass man diesen nationalistischen Gedanken, dass man doch noch irgendwie Teil dieser reichen Länder ist und da nur aufpassen muss, dass die anderen einem nicht zu nahe kommen. So kann man es dann vielleicht ausdrücken, wenn man gesehen hat, was da für ein materielles Elend herrscht in diesen Ländern und dass diese Länder einfach nur ein bisschen Hilfe bräuchten oder ein bisschen man ihnen unter die Arme greift und man ihnen nicht mit Vorsatz auch noch falsche, in die Irre führende Rezepte vorschreibt, nicht nur rät, sondern ihnen das sogar diktiert mittels diesen diktatorischen IWF-Bestimmungen immer wieder. Da kommt man irgendwie zu dieser Synthese, sage ich ganz klar, und zu dem Gedanken, dass ja aber auch nicht die Schuld des deutschen Volkes ist, dass das deutsche Proletariat auch beherrscht wird von dieser Kapitalmacht der Bourgeoisie. Und deshalb dieser infame Blick, dieser Rassismus entsteht und dieser Rassismus vor allem auch in den beherrschten Ländern. Dieser Selbstrassismus, wie ich mal sagte, in den 50er-Folgen, dass die Leute selbst einfach von sich denken, sie sind grundlegend minderwertig und dann sagen, ja, vielleicht noch so ein autoritärer Schwätzer da, so ein Prolet, der einfach dumm rausschwätzt wie Bolsonaro, da glaubt man, dass der vielleicht was für die Arbeiter macht, weil er so proletarische Sitten hat. Aber das ist dann der Trugschluss. Aber gut, dann kommen wir hier zu diesem Artikel von Makroskop, nämlich Hypermoral und Realitätsverlust in den Abgrund mit Hypermoral von Rainer Fischbach. Er ist nämlich ein Softwareentwickler, glaube ich, wie ich auch. Und den habe ich damals auch gesehen beim Kongress. Ja, grundsätzlich finde ich, kommt nichts ran an Flassbeck. Aber Flassbeck ist auch ein bisschen einseitig immer wieder. Steinhardt ist sehr analytisch, sehr gut. Aber es gibt auch noch andere Autoren, aber trotzdem diese beiden haben da schon so herausgestochen jetzt bei Makroskop. Aber das ist interessant. Was schreibt Fischbach hier über Normalität? Der Realitätsverlust ist die Folge eines fehlenden Verständnisses dafür, dass Normalität nicht einfach gegeben ist, sondern beständig hergestellt werden muss. Und dazu ist ebenso beständige Bewegung erforderlich. Ströme von Material, Energie, Finanzen und Menschen. Doch genau diese beständige Bewegung setzt wiederum feste Strukturen voraus, die ihre Gestalt formen. Nicht nur aus Stahl, Beton und weiteren Werkstoffen gefügte Strukturen, sondern auch prozedurale wie die alltäglichen Routinen, industriellen Verfahren, operativen Pläne, organisatorischen Regularien und nicht zu vergessen die Software-Systeme, in die vieles davon heute geronnen ist. Genau, das ist sind die Arbeitsabläufe darin geronnen, weil ich mache ja mit meiner Software das, was früher vielleicht 100 Arbeiter gemacht haben. Aber man muss halt schon genau wissen, was macht, wie haben die das nachgeschlagen in den Akten, was muss da zusammenkommen. Und ja, entscheidendes Merkmal solcher Strukturen ist ihre Trägheit. Auch Software ist, anders als die Bezeichnung nahelegt, oft eher eine beinharte Sache. Wer das Geschäft der Instandhaltung und Anpassung von Software kennt, weiß das. Die seit mehr als zwei Jahren sich steigernden wirtschaftlichen Probleme und darunter nicht zuletzt die anhaltenden Preissteigerungen sind die Folge von inadäquaten politischen Entscheidungen, wie sie schon im Zuge der Maßnahmen gegen Covid-19 und in verschärftem Maße als Antwort auf den Krieg in der Ukraine getroffen wurden. Weder das Virus noch der Krieg sind schuld und Putin schon gar nicht, sondern eine Politik, die in völliger Ignoranz der wesentlichen Zusammenhänge, den Strom der Güter, dadurch auch die Prozesse ihrer Herstellung und Verteilung ins Stocken brachte, ja selbst viele Formen des Konsums aufhob und nicht zuletzt mannigfache Gelegenheiten zur spekulativen Bereicherung und zur Ausnutzung von Marktmacht schuf. Die geldpolitischen Instrumente, die sogenannte Experten jetzt wieder auspacken, um die Preissteigerungen in den Griff zu bekommen, sind dazu ebenso ungeeignet, wie sie es schon waren, um die Wachstumskrise der Eurozone zu lösen. Sie entsprechen dem Verhalten des sprichwörtlichen Mannes mit dem Hammer, für den alles in der Welt aussieht wie ein Nagel. Ja, so ist es einfach ungeeignet und deshalb einfach gut. Alles läuft auf den großen Kladderadatsch zu die große Wirtschaftskrise. Aber wichtig wäre dazu noch, die Leute auch in die Position zu bringen, revolutionäre Theoretiker hervorzubringen, die dann auch die Volksmassen anleiten können, daraus einen wirklichen Nutzen zu ziehen aus dieser Chance der ganz großen Krise. Aber hier noch ein Stück weiter. Zu beobachten ist hier die Selbstzerstörung der europäischen Zivilisation. Bezeichnend ist der fortschreitende Verlust der Fähigkeit, Sachverhalte öffentlich nüchtern und unvoreingenommen zu analysieren und zu bewerten, um in ebensolcher Weise die anstehenden Aufgaben zu bestimmen und Lösungsalternativen zu diskutieren. Stattdessen leben wir zunehmend in einer moralisch getönten Alternativlosigkeit, die eine offene Diskussion wesentlicher Fragen kaum noch zulässt. In Medien und Politik dominiert heute ein Personal, dem die Kultur des offenen Gesprächs ebenso fremd ist wie die Disziplin sorgfältiger und exakter Arbeit, von den elementaren Umgangsformen ganz zu schweigen. Na, da liegt ja jetzt wieder Wert auf diese alten, tradierten Umgangsformen. Da bin ich aber schon eher proletarisch gesinnt. Deutschland stellt sich zunehmend als Entwicklungsland dar, das in Politik und Medien seine Defizite durch moralische Hyperventilation und den rabiaten Ausschluss abweichender Meinungen kompensiert. Damit wurde das Modell einer moralisch selbstgefälligen Politik etabliert, die sich in der Destruktivität ihrer Maßnahmen spiegelt, ohne danach zu fragen, ob sie die vorgeblichen Ziele tatsächlich befördern. Mit ihrem Vorgehen in der Ukraine-Krise stürmt diese Politik einem neuen Höhepunkt zu. Für Deutschland und Europa tut sich dahinter ein Abgrund auf. Und dieser Abgrund ist ja aber Grund zur Freude, wie ich meinte. Ja, leider, selbst wenn es für uns ein bisschen tragisch werden könnte, aber die ganze Zeit leiden ja schon so viele Menschen in Syrien und so weiter, in Pakistan. Für diese Menschen kann es ein bisschen aufwärts gehen, wenn wir uns hier in Europa zerlegen. So mindestens meine hoffnungsfrohe Botschaft. Aber ja, vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung, wo alle ein bisschen in Frieden leben können. Ja, und was ich hier jetzt vorbereitet habe, genau, ist ein Werk über, ja, was ich einfach heute bei der Arbeit zusammengeschrieben habe, wo ich mich am Anfang heute Morgen extrem unterjocht fühlte wieder. Was habe ich hier genug geleistet? Letzte Woche immer so träge und müde bei der Arbeit. Aber dann kam mein Chef, wir haben da was probiert und es hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, das ist diese Trägheit der Software und es ging einfach nicht. Dann hat er gesagt, ja, mach was mit was anderem weiter, da müssen wir jetzt erstmal den am anderen Ende kontaktieren von unserer API, der diese Daten da ausgibt und irgendwie stimmt da was nicht mit der Datenausgabe. Und so war ich dann einfach erleichtert und habe gesagt, ja, habe schon was zu tun. Und mein Chef sagt einfach, ja, dann mach. Und da konnte ich dann wieder weiterarbeiten. So. Und so ist es, da habe ich mich befreit gefühlt und deshalb also hier schon wieder in die Tasten gehauen. Und da fühle ich mich dann aber auch so schuldig, so unterjocht wiederum. Und ja, aber egal. Bleiben wir bei diesem wunderbaren Thema, nämlich was mich die letzten Folgen verfolgt hat, mit dem Machthab. Ja, ich komme einfach nicht davon los. Seit Michael Main, seit diesem Vortrag, war es für mich einfach logisch, irgendwann zu sagen, ja, natürlich, die USA, das ist eine Despotie. Und der Präsident, das ist ein Machthaber. Das müssen wir auch ganz klar aussprechen. Auch dieses Framing einführen, um die Leute darauf vorzubereiten. Ja, wir müssen dagegen auch tätig werden. Also zumindest durch wirtschaftliche Maßnahmen, durch Sanktionen oder was man da auch immer machen kann, durch ja, vielleicht Anreize, dass wir die US-Bevölkerung hierher locken und sagen, komm, so versuchen wir das Regime auszubluten, dass ihm einfach die Leute davonlaufen. Wie auch immer, da kann man kreativ sein, aber es ist klar, wir müssen darauf eigentlich hinwirken. Und nun weiter in diesem Text. Der macht aber. Ja, es ist bitter. Wir müssen uns eingestehen. Militärisch. Ah, genau, dazu kann ich noch sagen, dieser Tweet letztes Mal, nachdem ich das Habeck-Video gespielt hatte, der hat gar nicht so richtig dazu gepasst, beziehungsweise wäre es da ja auf der Hand gelegen, der Elfmeter, den ich einfach nur noch machen hätte müssen, dass ich das nehme von Habeck, was er über Putin sagt, ein Despot. Und davon haben wir uns abhängig gemacht, das war der schwere Fehler, das zu nehmen und das dann auf die USA zu beziehen und zu sagen, ja klar, das ist völlig richtig, Habeck. Also nur der Name, oder ja, er nannte den Namen ja gar nicht, nur im Osten sagte er, Nur die Himmelsrichtung müsste man austauschen, dann stimmt's. Und dass wir uns da abhängig gemacht haben von dieser Despotie im Westen. Und da drifte ich dann aber ab in das Ressentiment gegen die anderen Podcaster, aber das ja, war eben da. Meine Stimmungslage auch wieder um bei der Arbeit habe ich diesen Tweet verfasst. Und aus dieser Gewalt bei der Arbeit, die mir angetan wird, wo ich so gezwungen wird, geht also wieder um die Gewalt. Diese harschen Worte da gegen die anderen Podcaster hervor. Aber ja, bleiben wir jetzt hierbei. Jetzt dieses eigentlich, was auf der Hand lag nach diesem Video von Habeck. Ja, es ist bitter. Wir müssen uns eingestehen. Militärisch, diplomatisch, außenpolitisch sind wir vollkommen abhängig von einer ausländischen Despotie im Westen, die ihre Bevölkerung mittels brutalsten Profitzwang zur Lohnarbeit hetzt, wovon die meisten aber kaum in Würde leben können. Viel schlimmer aber ist freilich, was dieses US-Regime im Ausland anrichtet. Der jahrzehntelange Drohnenkrieg gegen unzählige wehrlose Länder wie Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Jemen, Somalia und so weiter ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Gesamtbild des staatlichen Terrorismus, den mal um mal eine neue, angeblich demokratisch gewählte Politelite in Washington entfesselt und so die Menschen in den beschossenen Gebieten zu Erdbewohnern dritter und vierter Klasse degradiert. Denn nun ächzen diese Unterjochten nicht nur unter unserem wirtschaftlichen Kreuzfeuer, das immer wieder diese da niederliegenden Ökonomien ins Visier nimmt, sondern sie sind auch ganz banal dem täglich zu erwartenden Kugelhagel- und Bombeneinschlag ausgesetzt. Auch wenn wir uns an diese alltägliche Barbarei gewöhnt haben und es niemanden mehr aufzurütteln vermag, wenn enthüllt wird, dass dieser Terror und diese aggressive Verschiebung von Truppen und Material von Stuttgart aus kommandiert werden, dürfen wir diese Barbarei nicht einfach hinnehmen und zur Tagesordnung übergehen. Ein Land, das ohne Not immer wieder kleinere, unterentwickelte Länder überfällt, ausraubt und vergewaltigt, seine Rohstoffe plündert oder wie im Irak qua Zerstörung der Produktionsinfrastruktur verhindert, dass sich ein Rohstoffhandel außerhalb der Hegemonie des Petrodollars entwickelt. Ein solches Land muss für seine Gewaltexzesse zur Rechenschaft gezogen werden. Genau, im Irak gab es anscheinend diese Pläne von Saddam Hussein, sein Öl ohne den Umweg über den Petrodollar zu verkaufen und das war dann der Grund, oder weiß man nicht genau, aber das sind eben irgendwelche imperialistischen Interessen dahinter. Nicht so simpel vielleicht, dass man einfach an das Öl rankommen will, sondern das Öl ist ja eigentlich egal, sondern es geht um den Profit, also den eigenen einheimischen US-Ölkonzern den Profit zuzuschüssen, sondern dass dieses Monopol da ein bisschen gebröckelt, wenn der jetzt sein Öl irgendwie anders verkauft. Und so ähnlich war es auch in Libyen, wo Gaddafi irgendwie eine neue afrikanische Währung aufbauen wollte. Da also auch diese Hegemonie des Finanzkolonialismus des Westens in Frage gestellt und deshalb also wurde auch er dann ermordet. Gaddafi, der da eben regierte, eines der entwickelsten afrikanischen Länder und sogar mit sozialistischen Elementen, zumindest davon beeinflusst war. Und auch Saddam Hussein, der zwar kein Sozialist, aber dieser Baath-Partei angehörte, die eine säkulare weltliche Partei war oder ist und die ja, da also davon darauf hindrängte, die arabische Welt in die Moderne zu führen. Diese Partei, die es auch in Syrien gibt, denke ich. Und das also ein bisschen in die Moderne, die den Einfluss der Religion ein bisschen zurückdrängt. Also da eher eine fortschrittliche Kraft, ganz klar, bombt man da weg und außerdem soll marktwirtschaftlichen Interessen. Aber dann weiter im Text. Es ist ja irgendwie klar, darauf komme ich dann später auch noch. Noch nicht mal die, die das ausführen, diese Politiker, glauben wahrscheinlich wirklich daran, dass das irgendwie zum Frieden, zur Stabilität führt, aber die Journalisten, die sind es, die wirklich noch glauben, die werden dafür bezahlt, zu glauben, für diesen Westen wirklich ihr Herzblut da in ihre Feder und Tinte zu legen, die mit der die Bevölkerung dann immer weiter einstimmen auf diesen völlig unmenschlichen Kriegskurs. Nun aber, ja, weiter. Zunächst einmal sind seine Völkerrechtsbrüche klar offen zu legen. Also, ja. Aber es braucht auch einen Plan, wie wir dieser Tyrannei Einhalt gebieten und weitere Blutbäder verhindern. Zumal nach der völligen Niederwerfung von Ländern wie Afghanistan, Irak oder Libyen demnächst größere wirtschaftlich und politisch etwas entwickeltere Länder wie Russland, Iran, Venezuela, Pakistan, die Türkei und so weiter zur Zielscheibe der US-Gewalt und ihrer privatrechtlichen Söldnerarmeen werden könnten, was unkalkulierbare Risiken eines nuklearen Kriegs mit sich brächte. Es ist nicht hinnehmbar, wenn die Macht mit dem größten Waffenarsenal den Rest der Welt in einer unterwürfigen Haltung des Schreckens gefangen hält und glaubt, das Recht zu haben, seine unbegrenzte Gewaltpotenz auf unkooperative Regierungen anzuwenden, auf alle Länder, die sich der Drohung nicht sofort fügen. Ob die USA selbst überhaupt noch glauben, mit ihrer Kanonenbootpolitik und ihrem kurzsichtigen Interventionismus stabilere Verhältnisse in den beherrschten Gebieten hervorzubringen, ist gar nicht die Frage, sondern objektiv sind die Politiker einfach nur die Vollzugshelfer der Profitlogik, die absolut herrscht und weswegen die Rüstungskonzerne aus ihrer Sicht zu Recht auf immer neue Absatzmärkte und Abnehmer in Anführungszeichen der von ihnen hergestellten mörderischen Produkte drängen. Genau, das ist auch sehr wichtig, nicht diese Konzerne verteufeln oder deren CEOs, sondern das ist einfach der Auftrag, den sie erfüllen. So wie auch ich meinen Auftrag erfülle bei der Arbeit, die Software zusammen mache, aber ja, ein anderer schraubt halt eine Waffe zusammen, da am Band oder dann als CEO. Klar, kann man schon sagen, der könnte sich Gedanken machen, aber es ist doch egal. Wenn er da den Job nicht macht, dann macht es ein anderer und dadurch steigt der Preis sogar noch. Dadurch, dass viele Leute da nicht arbeiten wollen, aus ethischen Gesichtspunkten in der Rüstungsindustrie, sagte mein Vater, deshalb sind da die Gehälter auch höher. Und das ist so zynisch einfach, wenn man das überlegt, ja, da gibt es tatsächlich einen relevanten Teil der Bevölkerung, die sagt, nee, lieber nicht meine Brötchen in der Sparte verdienen. Und gerade deshalb steigen dann da die Gehälter und diejenigen, die das doch noch auf sich nehmen, die werden umso besser bezahlt. Nun gut. Das finde ich auch schon mit den Abnehmern, wo Stefan sagte, die mit den die LNG-Gas verkaufen haben, lange nach Abnehmern gesucht. Und was ich dann mit diesen Profiten in den Ländern in Verbindung brachte, auch da ist es ja irgendwie diese Lustressourcen, diese Organe suchen nach Abnehmern. Und so ist es hier aber sehr zynisch in diesem Kontext, dass hier die Abnehmer dieser Produkte dann letztlich die Leute sind, die damit beschossen, erschossen, bombardiert, ermordet werden. Weiter im Text. Der von ihnen hergestellten mörderischen Produkte drängen. Somit ist es innerhalb dieses Wirtschaftssystems alternativlos ein Netz aus Militärbasen und aktiven Engagements, in Anführungszeichen, möglichst weit weg von daheim aufzubauen. Wie sich diese Verbrecher dann selbst rechtfertigen, ist nicht von Belang. Sie werden gut bezahlt, um sich selbst zu täuschen und über die kaum zu ignorierenden Verheerungen, die sie anrichten, hinwegzusehen. Aber halten wir uns nicht zu lange bei diesen bedrückenden Wahrheiten auf. Fakt ist, die deutsche Politik hat über Jahrzehnte schwerste Fehler begangen, indem sie sich einer derart unberechenbaren, fanatischen, blutrünstigen Despotie auslieferte und sich vollkommen an sie band, bis hin zum selbstzerstörerischen Wirtschaftskrieg gegen die Feinde des US-Imperiums, siehe aktuell das Vorgehen zur Niederwerfung Russlands. Oder Ruinierung, wie Baerbock sagt. Jetzt werden wir bitteres Lehrgeld bezahlen müssen, um uns loszusagen von dieser Macht des Bösen, der Achse der degenerierten Menschheitsverbrecher, die von Washington über London, leider auch bis nach Berlin, in unsere Geheimdienste, militärischen Ränge und politischen Handlanger dieses Neokolonialismus reicht.
Aber es muss doch sein. Wir müssen jetzt als Volk und als Regierung Opfer bringen, um diese gefährliche Abhängigkeit vom amerikanischen Imperialismus zu überwinden. Klar, hier rede ich jetzt aus der Position nach Erfolg der Revolution. Was man sich ja doch mal vorstellen muss, halte ich hier eine Rede als Regierungsvertreter oder Pressesprecher. Als neuer Seibert halte ich da meine Rede ans Volk. Ja, was plant die revolutionäre Regierung? Erster Programmpunkt, klar, wir müssen diese Abhängigkeit von den USA irgendwie brechen, irgendwie überwinden. Sonst haben wir gar keinen Spielraum, gar keinen Atem. Klar, die werden uns sonst erdrücken mit ihrer Übermacht der Finanzen und des Militärs. Ja, weiter. Ich denke, hier sind wir uns alle einig. Es ist eine Schweinerei. Und wir als Deutschland müssen zunächst souverän werden, unsere eigenen diplomatischen Strategien und Bündnisse zu verfolgen. Daher müssen wir die US-Militärbasen hierzulande schließen und das Geheimdienstpersonal, das über Botschaften eingeschleust wird, enttarnen und heimschicken in die USA. Erst dann können wir uns über die Neuausrichtung unserer Außenpolitik Gedanken machen, und hier liegt es nahe, sich aufgrund geografischer Nähe und sich anbietender wirtschaftlicher Kooperation zum beiderseitigen Vorteil verstärkt mit Russland zu kooperieren. Ferner sollten wir freilich auch ein Bündnis mit der Volksrepublik China anstreben, sowohl wirtschaftlicher als auch militärischer Art, um uns gegen die zu befürchtenden Übergriffe des zurückgewiesenen Hegemons USA zu wappnen, da dieser sicherlich heftig ausschlagen und uns angreifen wird, wenn er sieht, dass wir uns seiner Kontrolle zu entziehen trachten. Ja, hier gibt es nichts zu beschönigen. Wir müssen unserer Bevölkerung auch klar sagen, welche Gefahren und möglichen Kriege jetzt drohen. Aber es lohnt doch, um endlich in Autonomie und Frieden mit unseren Nachbarvölkern zu leben. Wenn das derzeitige Leben derart determiniert wird von den Schranken, die uns unsere Herren aufzwingen wollen, dann ist es besser, unter Einsatz des Lebens gegen die Abhängigkeit von diesen Herren zu kämpfen, als ihnen weiterhin unterwürfig zu folgen. Eine Mehrheit in Deutschland wird das verstehen und unseren neuen Kurs mittragen, so hoffe ich. Ja, damit endet meine Rede. Ich glaube, ich könnte mich auch gut machen als neuer Habeck, aber ja, das ist halt der Grund, warum ich hier unterm Radar bleibe. Klar, diese Macht der Geheimdienste, die einen dann schnell mal ausschalten, aus dem Spiel nehmen könnten. Auch deshalb bleibe ich hier gern für mich im Podcast, fliegt da unterm Radar der Massenmedien durch. Und ja, gut. Ja, und ich glaube, damit muss ich dann auch langsam wirklich zum Schluss kommen. Es gab einen anderen Text übers Klima, aber das ist so eine Sache mit dem Klima, die auch für sich steht, wo wir ein bisschen die Themen abgrenzen müssen. Klima und Covid, das gehört klar zusammen. Das Fragen der Wissenschaftstheorie und der massenmedialen Vermittlung von Wissenschaftsinhalten. Jetzt sind wir aber eher in diesem geostrategischen Framework, in diesem Rahmenwerk, und darin will ich mich weiter bewegen. Wir müssen eigentlich jetzt auf Marx zumindest nochmal kommen, weil das einfach genial ist, was er da schreibt. Also der individuelle Mensch soll den Staatsbürger in sich zurücknehmen und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen Gattungswesen werden, schreibt Marx. Erst wenn der Mensch seine force propre, seine Eigenkräfte als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation verbracht. Ja, so ist eben diese Autokraten auf der ganzen Welt und dieses liberale Grundgesetz schützend werde hier, dass das halt dieses Politische, das völlig getrennt ist von der eigentlich materiellen Daseinsweise Tag für Tag im empirischen Leben, wo er einfach nur beherrscht war in diesem Profitzwang, das wäre bei der Lohnarbeit unseren Körper noch so verwerten zum Wohl des Kapitals. Gut, dann geht es aber hier weiter noch in der Schrift von Marx zur Judenfrage, heißt die ja. Und das betrifft
wirft einen Blick vielleicht auf diese Ausländerfrage. Heutzutage würden wir es vielleicht nicht mehr so nennen, weil das dann despektierlich klingt, aber trotzdem ist es ja eine Frage, und wo ich dann auf den Neue 20er-Podcast ganz klar eindresche und sage, das ist aber die völlig falsche Herangehensweise, wenn ihr sagt, Migration, wir müssen es einfach so denken, dass wir möglichst vielen ermöglichen, hierher zu kommen. Ja, das berücksichtigt einfach das Gesamtbild nicht. Und so schreibt Marx hier, also aus seiner damaligen Position Mitte des 19. Jahrhunderts, über die Judenfrage, die damals noch nicht die gleichen bürgerlichen Rechte hatten in Deutschland wie die Christen, oder weiß ich nicht genau, die eben ja, von gewisser Teilhabe ausgeschlossen waren. Genau, da lese ich hier kurz, aber muss dann auch bald enden, da kann ich hier vielleicht nur das. Dann im zweiten Teil seiner Schrift bringt er jetzt also den Charakter des Judentums damit in Verbindung, dass mit dieser bürgerlichen Gesellschaft, mit diesem Egoismus, dass man reduziert ist auf dieses passive Element des bourgeoisen Elements, des Profitsuchers, dessen, der ja, einfach Tag für Tag versucht, seine materielle Position zu verbessern. Egal, kostet es, was es wolle, auf Kosten der anderen, oder es ist dann abgespalten von diesem Staatsbürger, der schwebt in den Wolken, aber hier unten geht es doch so raus zu. Jeder schaut nach sich, und genau das wird proklamiert vom Staat. Das wird aufrechterhalten, die Macht der wenigen, die viel haben. Dann lesen wir hier aber in den zweiten Teil rein, wo es jetzt ums Judentum geht. Der Widerspruch, in welchem die praktische politische Macht des Juden zu seinen politischen Rechten steht, ist der Widerspruch der Politik und der Geldmacht überhaupt. Während die erste ideal über der zweiten steht, ist sie in der Tat zu ihrem Leibeigenen geworden. Sehr schön. Die Politik ist der Ökonomie nachgeordnet. Und deshalb hat der Jude eigentlich mehr Macht, weil die Juden damals so zahlreich waren in der Finanzbranche. Das Judentum hat sich neben dem Christentum gehalten, nicht nur als religiöse Kritik des Christentums, nicht nur als inkorporierter Zweifel an der religiösen Abkunft des Christentums, sondern ebenso sehr, weil der praktisch jüdische Geist, weil das Judentum in der christlichen Gesellschaft selbst sich gehalten und sogar seine höchste Ausbildung erhalten hat. Der Jude, der als ein besonderes Glied in der bürgerlichen Gesellschaft steht, ist nur die besondere Erscheinung von dem Judentum der bürgerlichen Gesellschaft. Sehr schön sagt, die ganze Gesellschaft ist schon jüdisch geworden durch diesen beginnenden Kapitalismus hier. Das Judentum hat sich nicht trotz der Geschichte, sondern durch die Geschichte erhalten. Aus ihren eigenen Eingeweiden erzeugt die bürgerliche Gesellschaft fortwährend den Juden. Welches war an und für sich die Grundlage der jüdischen Religion? Das praktische Bedürfnis, der Egoismus. Der Monotheismus des Juden ist daher in Wirklichkeit der Polytheismus der vielen Bedürfnisse. Ein Polytheismus, der auch den Abtritt zu einem Gegenstand des göttlichen Gesetzes macht. Das praktische Bedürfnis, der Egoismus, ist das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft und tritt rein als solches hervor, sobald die bürgerliche Gesellschaft den politischen Staat vollständig aus sich herausgeboren hat. Der Gott des praktischen Bedürfnisses und Eigennutzes ist das Geld. Das Geld ist der eifrige Gott Israels, vor welchem kein anderer Gott bestehen darf. Das Geld erniedrigt alle Götter des Menschen und verwandelt sie in eine Ware. Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschenwelt wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dies fremde Wesen beherrscht ihn und er betet es an. Der Gott der Juden hat sich verweltlicht, er ist zum Weltgott geworden. Der Wechsel ist der wirkliche Gott des Juden. Sein Gott ist nur der illusorische Wechsel. Also der Wechsel, den Schuldschein irgendwie so. Die Anschauung, welche unter der Herrschaft des Privateigentums und des Geldes von der Natur gewonnen wird, ist die wirkliche Verachtung, die praktische Herabwürdigung der Natur, welche in der jüdischen Religion zwar existiert, aber nur in der Einbildung existiert. In diesem Sinn erklärt es Thomas Müntzer für unerträglich, dass alle Kreatur zum Eigentum gemacht worden sei. Die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden, auch die Kreatur müsse frei werden. Thomas Müntzer, der auch hier in der Gegend tätig war, damals zur Zeit der Reformation, in den Bauernkriegen irgendwie damit gewirkt hat. Protestantischer Theologe. Das war jetzt also das Zitat von ihm. Und ja, Marx übertreibt hier also die Position des Juden, dass er ja nur aufs Geld schaut, aber im Grunde sagt er damit ja, ist der Jude der westlichen Gesellschaft um Jahrhunderte voraus, weil es schon immer so diese praktische Seite in der jüdischen Religion gab, das ganz wichtig war. Der Gott, der da oben schwebt, nicht das Wahre ist, sondern irgendwie das praktische Leben des Volkes Israel. Und damit ist er den anderen voraus, die jetzt auch in diesen Zustand kommen, die Christen, dass im Kapitalismus einfach nur noch das Geld zählt. Nun gut, weiter jetzt kommt ein sehr wichtiger Abschnitt von Marx. Was in der jüdischen Religion abstrakt liegt, die Verachtung der Theorie, der Kunst, der Geschichte, des Menschen als Selbstzweck, das ist der wirkliche, bewusste Standpunkt, die Tugend des Geldmenschen. Das Gattungsverhältnis selbst, das Verhältnis von Mann und Weib etc. wird zu einem Handelsgegenstand. Das Weib wird verschachert. Ja, sehr schön, das Weib wird verschachert. Dann springe ich ein Stück vor. Oder lese ich einfach weiter im Anschluss. Ja. Die chimärische Nationalität des Juden ist die Nationalität des Kaufmanns, überhaupt des Geldmenschen. Das grund- und bodenlose Gesetz des Juden ist nur die religiöse Karikatur der grund- und bodenlosen Moralität und des Rechts überhaupt, der nur formellen Riten, mit welchen sich die Welt des Eigennutzes umgibt. Auch hier ist das höchste Verhältnis des Menschen das gesetzliche Verhältnis, das Verhältnis zu Gesetzen, die ihm nicht gelten, weil sie die Gesetze seines eigenen Willens und Wesens sind, sondern weil sie herrschen und weil der Abfall von ihnen gerecht wird. Der jüdische Jesuitismus, derselbe praktische Jesuitismus, den Bauer im Talmud nachweist, ist das Verhältnis der Welt des Eigennutzes zu den sie beherrschenden Gesetzen, deren schlaue Umgehung die Hauptkunst dieser Welt bildet. Ja, die Bewegung dieser Welt innerhalb ihrer Gesetze ist notwendig eine stete Aufhebung des Gesetzes. Also ja, im Judentum ist das irgendwie ganz wichtig mit dem Gesetz. So viele 613 Vorschriften oder so gibt es und so viel, was einzuhalten ist, was man am Sabbat essen kann. Aber irgendwie ist dann ja klar, da geht es nur um eine schlaue Aufhebung des Gesetzes. Wie es hier bei uns in Schwaben heißt, die Maultaschen, das ist ein Gericht, wo die... Ja, das ist ja auch in ganz Deutschland bekannt, aber nicht so beliebt, aber da, wo das Fleisch innen drin ist und das ist irgendwie ein Herrgottsbescheißerle, dass man sagt, man kann den Herrgott damit bescheißen, dass man ihm so zu verstehen gibt, man esse gar kein Fleisch. Das ist so schön. Diese Illusion des Dritten, da können wir auch an Vater denken, dass man da Gott betrügt und sagt, ach ja, wenn der jetzt so runterschaut auf uns, dann denkt er, wir essen hier nur was aus Nudeln irgendwie. Aber in Wirklichkeit ist ja Fleisch drin. Das kann man dann auch freitags essen. Und so geht es darum, den zu täuschen, obwohl man ja eigentlich weiß, er ist allwissend, allmächtig. Richtig täuschen wird man ihn nicht, aber trotzdem macht es so viel Lust, irgendwie daran teilzunehmen. Und so ist dieser Gedanke des Judentums. Oder so lese ich das hier raus, aber es ist trotzdem nicht ganz festzustellen, nicht ganz nachzuvollziehen, was Marx schreibt. Und deshalb ist er ja aber so genial, weil so viel drin steckt und man so viel Zeit und Energie braucht, um überhaupt ihm folgen zu können. Aber dann lese ich ja noch ein Stückchen weiter, muss dann aber wirklich zum Ende kommen. Und das über Israel kann ich am besten heute nicht sagen, weil ich schon erschöpft bin. Meine Solidarität nochmal ausdrücken, auch wenn er natürlich die ja, wir auch. Solidarität mit Israel ist ja klar, auf jeden Fall, solange es da auch noch Linke gibt, die ja auch vielleicht auf den Umsturz hinarbeiten, zu sagen, da muss es auch so sein, was die werden das schon hinbekommen, aber will hier nicht aus der Position, dass diese ganz spezielle, singuläre Position dieses Landes so kritisieren und dann ja eben diese Gewalt da so anprangern, wie man es beim US-Imperium ja richtigerweise macht. Aber hier ja, ist die Lage vielleicht ein bisschen anders, aber dazu werde ich dann nochmal, darauf werde ich nochmal zurückkommen, weil eben da was gefehlt hat in dieser Folge, wo in der Mitte mein Mikro ausgefallen ist. Hatte ich darüber noch gesprochen. Jetzt aber hier weiter im Text. Das Judentum konnte sich als Religion, es konnte sich theoretisch nicht weiterentwickeln, weil die Weltanschauung des praktischen Bedürfnisses ihrer Natur nach borniert und in wenigen Zügen erschöpft ist. Die Religion des praktischen Bedürfnisses konnte ihrem Wesen nach die Vollendung nicht in der Theorie, sondern nur in der Praxis finden, eben weil ihre Wahrheit die Praxis ist. Das Judentum konnte keine neue Welt schaffen, es konnte nur die neuen Weltschöpfungen und Weltverhältnisse in den Bereich seiner Betriebsamkeit ziehen, weil das praktische Bedürfnis, dessen Verstand der Eigennutz ist, sich passiv verhält und sich nicht beliebig erweitert, sondern sich erweitert findet mit der Fortentwicklung der gesellschaftlichen Zustände. Das Judentum erreicht seinen Höhepunkt mit der Vollendung der bürgerlichen Gesellschaft. Aber die bürgerliche Gesellschaft vollendet sich erst in der christlichen Welt. Nur unter der Herrschaft des Christentums, welches alle nationalen, natürlichen, sittlichen, theoretischen Verhältnisse dem Menschen äußerlich macht, konnte die bürgerliche Gesellschaft sich vollständig vom Staatsleben trennen. Alle Gattungsbande des Menschen zerreißen, den Egoismus, das eigennützige Bedürfnis an die Stelle dieser Gattungsbande setzen, die Menschenwelt in eine Welt atomistischer, feindlich sich gegenüberstehenden Individuen auflösen. Da sagt er also, dass nur mit dem Christentum diese Zuspitzung jetzt geben konnte. Es macht die nationalen, natürlichen, diese ständische Ordnung, die Zünfte und Innung und all das macht es den Menschen äußerlich und verinnerlicht ihn insofern, das ist jetzt ja nur noch klar, du kannst dir selbst eine Position aufbauen, indem du einfach Kapital akkumulierst und das bist dann du, aber es gibt jetzt nichts Äußeres, was dich definiert, der nationale Millionär hier, Millionär in Deutschland, der blickt doch genauso ja, auf seinen Gegenüber in Südafrika, wo es auch ein paar Millionäre dann gibt, wahrscheinlich nicht so viele, aber ja, das ist ja noch eins der afrikanischen Länder, wo ein bisschen mehr Reichtum ist, blickt er doch dann auch so als einem ihm Gleichstehenden. Also glaub nicht, dass da so ein Rassismus präsent ist unter den Millionären und Milliardären, sondern der deutsche Millionär verachtet dann eher den Arbeiter. Und da flammt dann leider eher der Rassismus auf in diesen Schichten. Nun gut, noch ein Stückchen weiter. Dass einfach alles zerrissen ist durch diese neue Welt und das hat genau mit dem Christentum zu tun, weil das Christentum uns auch schon so verinnerlicht und das Äußerliche ablehnt, den Prunk der katholischen Kirche, die Ablassbriefe, dass man sagt, da ist so ein formelles Konstrukt und das wird dir ausgehändigt und dann gesagt, so, dein Onkel, der wird jetzt aus dem Fegefeuer entlassen. Im Himmel, das ist gut. Aber das kann es alles nicht geben, solche äußerlichen Formalitäten, sondern das Innere. Du kannst den Glauben finden, aber das gibt dann ja ins Paranoische um. Das ist auch mein Problem mit dem Protestantismus. Wenn man so hart glauben muss, wie soll man da wissen, dass man jemals genug getan hat, genug Bibel gelesen? Man könnte doch immer mehr lesen, mehr beten. Das ist für mich einfach ja nicht ganz... ist nicht meins mit dem Protestantismus und da fühle ich mich eher vom Katholizismus noch angezogen. Nun gut, dann weiter jetzt. Das Christentum ist aus dem Judentum entsprungen. Es hat sich wieder in das Judentum aufgelöst. Der Christ war von vornherein der theoretisierende Jude. Der Jude ist daher der praktische Christ. Und der praktische Christ ist wieder Jude geworden. Ah ja. Theoretisierender Jude war der Christ. Der sagt, ja, wie ist das hier mit diesem Gott? Der muss sich doch zeigen. Jesus betreibt ja auch schon so eine Verinnerlichung, dass er sagt, hört nicht auf die Pharisäer. Die werden vom Vater nicht dann lieb gehabt. Und theoretisiert dann, sagt, ja, wie ist das überhaupt, das Verhältnis von Gott und Mensch? Und gut. Der Jude also ist der praktische Christ. Und der praktische Christ ist wiederum Jude geworden. Das Christentum hatte das reale Judentum nur zum Schein überwunden. Es war zu vornehm, zu spiritualistisch, um die Rohheit des praktischen Bedürfnisses anders als durch die Erhebung in die blaue Luft zu beseitigen. Das Christentum ist der sublime Gedanke des Judentums. Das Judentum ist die gemeine Nutzanwendung des Christentums. Aber diese Nutzanwendung konnte erst zu einer allgemeinen werden, nachdem das Christentum als die fertige Religion die Selbstentfremdung des Menschen von sich und der Natur theoretisch vollendet hatte. Nun erst konnte das Judentum zur allgemeinen Herrschaft gelangen und den entäußerten Menschen die entäußerte Natur zu veräußerlichen, verkäuflichen, der Knechtschaft des egoistischen Bedürfnisses dem Schacher anheimgefallenen Gegenständen machen. Die Veräußerung ist die Praxis der Entäußerung. Wie der Mensch, solange er religiös befangen ist, sein Wesen nur zu vergegenständlichen weiß, indem er es zu einem fremden, fantastischen Wesen macht, so kann er sich unter der Herrschaft des egoistischen Bedürfnisses nur praktisch betätigen, nur praktisch Gegenstände erzeugen, indem er seine Produkte wie seine Tätigkeit unter die Herrschaft eines fremden Wesens stellt und ihnen die Bedeutung eines fremden Wesens, des Geldes, verleiht. Alles, was wir machen, alle unsere Produkte und Tätigkeiten, sind irgendwie schon Geld. Und so auch ich, wo ich mich zum Schreiber ranbilden wollte, als Schriftsteller. Aber könnte ich dann auch publizieren, denke ich mir, und das nimmt einen schon so gefangen. Da denke ich dann gar nicht mehr an das, was ich eigentlich schreiben wollte, sondern an meine Berühmtheit als Autor, die mich dann bald ansteht, wo ich dann denke, ja, alles veräußerlichen und das eben ein bisschen schade irgendwie. Das ist dieser Punkt. Es würde mir auch leichter fallen zu schreiben, wenn ich nicht das denken würde und denken würde, ich bin ja eigentlich begabt, auch als Journalist hätte ich eigentlich Lust zu arbeiten, vor allem, weil ich diese kleineren Texte, die entsprechend dann doch eher meinem Charakter, wo ich so sprunghaft bin und nicht an einem größeren Werk arbeite, aber so kleine journalistische Texte. Das wäre es ja eigentlich doch, denke ich dann. Aber ja, sich so zu veräußerlichen, tja, macht man sich zur Ware. Das ist doch unwürdig. Nun ja. Der christliche Seligkeitsegoismus schlägt in seiner vollendeten Praxis notwendig um in den Leibesegoismus des Juden, das himmlische Bedürfnis in das irdische, der Subjektivismus in den Eigennutz. Ja, wunderbar, der Christ, der ist so subjektiv, vor allem durch Luther, dann sagt er, du kannst individuell dein Seelenheil erreichen, sichern durch Studium der Schrift oder wie Calvin sagt, durch Akkumulation von Kapital, und die Reichen, die sind auch von Gott geliebt und deshalb allein reich. Und das ist also schon diese Synthese von Calvin, aber von Luther ist dann eher noch dieser Subjektivismus, das im blauen Himmel schwebt, dieser Spiritualismus, die ganz innige Beziehung zu Gott. Und dann aber, das schlägt um in seiner vollendeten Praxis in den Leibesegoismus des Juden irgendwie. Ja. Natürlich hat es so was latent Antisemitisches, aber irgendwie ist ja auch nicht abzuschreiten, wie ich meine, durch die gesellschaftliche an den Rand drängen der Juden, dass besonders viele dann halt Bankiers wurden oder dann bei ihren Vätern anfangen konnten, die auch schon Bankiers waren und das dann, ja. Nun gut. Wir erklären die Zähigkeit des Juden nicht aus seiner Religion, sondern vielmehr aus dem menschlichen Grund seiner Religion, dem praktischen Bedürfnis, dem Egoismus. Weil das reale Wesen des Juden in der bürgerlichen Gesellschaft sich allgemein verwirklicht, verweltlicht hat, darum konnte die bürgerliche Gesellschaft den Juden nicht von der Unwirklichkeit seines religiösen Wesens, welches eben nur die ideale Anschauung des praktischen Bedürfnisses ist, überzeugen. Also nicht nur im Pentateuch oder im Talmud, in der jetzigen Gesellschaft finden wir das Wesen eines heutigen Juden, nicht als ein abstraktes, sondern ein höchst empirisches Wesen, nicht nur als Beschränktheit des Juden, sondern als die jüdische Beschränktheit der Gesellschaft. Sobald es der Gesellschaft gelingt, das empirische Wesen des Judentums, den Schacher und seine Voraussetzungen aufzuheben, ist der Jude unmöglich geworden, weil sein Bewusstsein keinen Gegenstand mehr hat, weil die subjektive Basis des Judentums das praktische Bedürfnis vermenschlicht, weil der Konflikt der individuell sinnlichen Existenz mit der Gattungsexistenz des Menschen aufgehoben ist. Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum. Und das ist schon das Ende dieses Sex. Wunderbar. Die Gesellschaft ist zu jüdisch geworden, müsste sich davon emanzipieren. Und dadurch würde auch der Jude emanzipiert, dass es die Gesellschaft nicht mehr nötig hat, mit diesem brutalen Egoismus und Eigennutz zu handeln. Wo eben der Grundcharakter der Gesellschaft derjenige geworden ist, den Marx hier mit dem Charakter des Judentums in Verbindung bringt. Und das gilt es aber zu überwinden, sagt er, und dadurch würden wir auch keine Religion mehr brauchen. Auch der Muslim, der Jude, der Christ könnten alle frei werden dadurch, dass sie die Religion nicht mehr nötig haben, dass man sich in der Gesellschaft, in der täglichen Arbeit und im täglichen Leben als Gesellschaftsleben schon erkennt, als Gattungswesen und nicht mehr als dieses individuelle Sandkörnchen da, das für sich selbst sorgt, egal ob jetzt im Himmel, auf das wohl im nächsten Leben oder hier unten, die materielle Sicherheit hier, aber das einfach für sich selbst steht. So, darüber müssen wir jetzt hinwegspringen. Aber ich bin schon ziemlich hinweg und hinüber und ja, es hat sich hier so eingependelt, so 2 Stunden und 1/4 Stunde. Ist vielleicht ganz gut. Und ich kann aber nicht mehr sagen, ich bin hier wirklich in der Trance. Trance, was übrigens auf Spanisch auch so etwas heißt wie Krise. Trance, eine große Krise, entscheidende Situation oder irgendwie so. Situation muy crítica. Und damit kann ich euch einfach sagen, jetzt da bin ich jetzt am Rand meiner selbst. Und sage ich einfach liebe Grüße. Das war's mit Tischlein deck dich, 117, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.